Bewegt Bild.
Bastarde. Bastarde.
Hudi hu.
Ja, wuhu, passt ja heute.
Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang.
Boah, das wäre ein geiles Ding gewesen. Oder passt ja aber auch, denn wer vielleicht die Wu-Tang-Serie gesehen hat, weiß ja, wie Raekwon und Ghostface zu The Killer stehen.
Stimmt. Rainy Days, legendärer Song, im legendären Intro. Aber du hast schon was erwähnt, ja? Jetzt wissen wahrscheinlich schon viele, ja, worum es vielleicht gehen könnte. Ich wollte noch irgendwie Who's the Man with the Master Plan irgendwie vorsingen, aber jetzt bin ich zu aufgeregt, weil schon ziemlich klar ist, worum es geht.
Ja, eigentlich schon. Und auch wirklich ein Thema, auf das ich extrem Bock hatte. Ja, aber wir erstmal hallo alle.
Stimmt, so. Hi. Hier sind die Bastarde.
Ja, wer uns noch nicht kennt, wir sind Doppel-D. Aber es kennt uns eigentlich jeder, oder? Also da gehen wir jetzt einfach mal von aus.
Ey, Doppel-D wäre auch ein guter Name für unseren Podcast gewesen, wa?
Ja, ist vielleicht ein kleines Foreshadowing auf kommende Episoden.
Ja, da liegt ja die Messlatte wieder ziemlich hoch.
Oho. Ja, Latte.
Ja, sehr schön. Dennis, wie geht's dir heute?
Exzellent.
Wunderbar.
Also wirklich großartig. Und dir?
Auch gut. Also Wetter ist ja echt bescheiden. Kalt, so nieselig, drieselig, fieselig. Ja. Da freut man sich doch einfach, zu Hause auf der Couch flirten zu können und das eine oder andere sich in den Player zu schieben und zu gucken oder zu streamen, was auch immer. Ja, da hatte ich auf jeden Fall die letzten Tage viel Spaß.
Ja, und wir hatten auch gut zu tun. Mm. Aber da, also hier hat's heute, du kannst mit nieselig, kannst du zufrieden sein. Also ich habe auf dem Heimweg, habe ich fast angefangen, Schwimmbewegungen zu machen, so doll hat es geregnet.
Alter.
Das war sehr, sehr spannend, aber natürlich pünktlich zur Aufnahme erschienen.
Sehr schön. Also Tauchanzug an und ab zu denen in die Wohnung geschwommen, getaucht.
Ja, genau.
Wie heißt nochmal der Film mit Christian Slater und Morgan Freeman, wo sie auch irgendwie, ja, die Stadt steht unter Wasser. Oh, nee, war das Christian Slater überhaupt? War doch irgendwann mit Rain. Hard Rain? Heavy Rain? Nee. Oh, boah.
Heavy Rain ist ein Spiel. Ist das auch ein Film? Ha. Ja,
wir brauchen mal
wieder
die Unterstützung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja? Wir kommen gerade wieder nicht drauf.
Ja, ich bin auch zu faul, jetzt zu tippen.
Ja, ich auch. Ich auch. Das komm, lassen wir es. Lass uns lieber zum eigentlichen Kern zurückkehren, oder?
Ja. Ich glaube, da können wir auch heute relativ zügig hinkommen, weil ich bin echt, es juckt.
Ja, denn, warum denn bei dir? Erzähl mal.
Ja, einmal, weil ich es immer sehr, sehr geil finde. Wir nennen das, wir haben noch keinen so richtigen Namen dafür, aber wir haben heute mal einen Director im Rampenlicht stehen, den wir einzeln betrachten. Das an sich finde ich immer schon cool, wenn man sich mal also mit einem speziellen Regisseur beschäftigt. Mhm. Und wenn man sich dann noch mit so einer Legende befassen darf, wie es John Woo nun mal für mich zumindest ist, und er dann auch noch in diesem Jahr einen neuen Film rausbringt, ein Remake von einem sehr, sehr geliebten Film, zu dem ich nachher noch ein bisschen mehr sage. Das war nämlich mal ein bisschen anders. Aber dann sind ja eigentlich alle Zeichen stehen ja auf großartig. Also hatte ich auch schon ziemlich, ziemlich Bock. Und bei dem Wetter, wie wir es gerade schon gesagt haben, gibt es ja nichts Geileres, als sich aufs Sofa zu legen, geile Filme zu gucken und sich dann auch noch so schön kuschelig hier auf Montagabend vors Mikro zu setzen.
Ja, da bin ich echt mal gespannt, was du da nachher bei The Killer zu erzählen hast. Weil bei mir ist es nämlich auch schon jugendprägend gewesen, das Hongkong-Kino der, End-80er, Anfang 90er Jahre. Da ist ja zum Glück doch einiges nach Deutschland rüber geschwappt, ja, die guten alten Videothekenzeiten. Und auch im TV lief da mal das eine oder andere. Leider, vor allem in Deutschland, ja, heillos geschnitten, aber naja, dann nimmt man als 14-, 15-, 16-Jähriger dann doch einiges in Kauf. Und wenn man es eben nicht besser weiß und kennt, dann funktionierten zum Glück die Filme auch noch irgendwie runtergeschnitten, so halbwegs. Also man hatte zumindest irgendwie ein gutes Gefühl dabei, was da am Ende doch noch bei rumkommen sollte. Ja, deswegen, ich habe irgendwie Choyun Fat, ja, das war für mich in meiner Jugendzeit eigentlich fast wie so ein Onkel.
Onkel Chow.
Ich fand den, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und bis heute, einfach unglaublich charismatisch und die Art, wie er Schauspieler hat, ja, ich guck einfach seine Filme total gerne, kenne bei weitem nicht alles, ja. Das war aber jetzt auch hier mal wieder guter Anlass aufzufrischen, zu rewatchen, aber eben auch ein bisschen was Neues zu gucken. Und ja, deswegen war auch entsprechend John Woo wie so eine Art Opa vielleicht für mich. Der war natürlich vom Namen her dann zu meiner Jugendzeit ein bisschen weniger präsent. Gab es natürlich auch noch andere Figuren. Tsui Hark hat mich da auch eher dann noch irgendwie vom Namen her immer geprägt und den hatte ich präsent. Aber wenn man sich dann später mit den Namen im Hintergrund, Regieassistenz etc. beschäftigt, dann ja, schließt sich der ein oder andere Kreis. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, Dennis, dass du mit der Ecke mit John Woo um die Ecke kam es mit der Idee. Und ja, also großer Wunsch geht in Erfüllung.
Ja, das war definitiv auch so ein Thema. Aber wir waren ja, also man war ja damals eine Menge gewohnt. Ich meine, man hat Premiere, Blue Movie Channel, das Grizzle-Bild gesehen und hat gehofft, ähnlich wie auf einem Ultraschallbild, ob es eine Titte war oder nicht. Dementsprechend ist einem auch gar nicht so genau aufgefallen, wenn so ein Film mal geschnitten war. Die jungen Leute wissen gar nicht, wie gut sie es heute haben.
Nee, Mann, echt, ey.
Ihr könnt euch eben alles angucken, was ihr wollt, uncut.
Ja.
Das ist doch, also, das sind ja paradiesische Zustände.
Voll. Wir machen ja auch immer mal wieder auf schnittberichte.com aufmerksam, ja. Wenn ihr ansatzweise nachempfinden wollt, wie wir uns damals als Kinder und Jugendliche gefühlt haben, ja, dann schaut euch einfach mal diese Schnittberichte deutscher VHS-Kassetten im Vergleich zur Original-Kinofassung an. Und ey, gerade jetzt hier bei den Hongkong-Actionern, da gibt's schon echt nicht nur diese Schnitte, sondern gibt ja teilweise zig Schnittfassungen. Also ja. Vielleicht schaffen wir es ja bei dem einen oder anderen ein bisschen Licht ins Schnittdunkel zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich damals noch, was geschnittene Filme angeht, da habe ich mal irgendwann aus der Videothek noch Last Boy Scout ausgeliehen. Ein Film, den ich unfassbar abfeiere.
Ja.
Und ich dachte immer sehr, okay, Videothek, die haben nur einen Cut. Ist doch klar. Dann habe ich mir diesen Film ausgeliehen und angeguckt und habe irgendwann so nach 35 Minuten gedacht, worum geht's hier eigentlich? Also was passiert denn hier? Irgendwie ist der sauer und irgendwas ist passiert, aber ich weiß nicht was, weil es ist nicht da. Bis ich irgendwann dann zur Videothek bin und ich saß zu dem hinter der Theke, ist also, was mit dem Film? Also ich habe den nicht verstanden. Dann meinte er so, wieso, am Anfang wird doch seine Freundin erschossen. Ich so, das ist gar nicht auf der Disc. Und dann hat er irgendwann geguckt und hat gesehen, ach scheiße, wir haben die 16er. Musste ich dann auch nicht bezahlen.
Stimmt.
Aber es war einfach, ganz am Anfang wird ja Halle Berry erschossen.
Ja, ja.
Und siehst du, nee, das war komplett raus. Also die ganze Szene war weg.
Ich mag den Film ja auch sehr gerne. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil Last Boy Scout, ich glaube, der ist bis heute wahrscheinlich immer noch indiziert. Ja. Und zu unserer Videothekenzeit und auch heute, der Film darf ja nicht irgendwo präsent hingestellt zum Kauf oder zum Verleih damals irgendwie angeboten werden oder hingestellt werden. Das heißt, wir sind früh in die Videothek rein und dann die Regale abgelaufen und alles das, was man da gesehen hat, ja, das ist dann natürlich, konnte man sich ausleihen. Natürlich konnte man auch Last Boy Scout dann ungeschnitten ausleihen, aber man musste halt wissen, dass es diesen Film in einer anderen Form gibt und danach explizit fragen. Ja, den gab es dann hinter der Theke sozusagen. Ganz normal ausleihbar, ja, alles legal, aber man musste halt wissen, dass der Film indiziert ist und dass der einfach nicht sonst im normalen Bereich rumstehen kann, wo auch die Jugendlichen natürlich sich rumtreiben.
Ja, das habe ich dann schmerzlich zu spüren bekommen.
Ja, stimmt. Gerade bei dem, da gibt's ja nur die beiden. Ja, die wirklich hart geschnittene FSK 16 Version, wo eben Warner auch nochmal eine Mark mitverdienen wollte. Und dann die indizierte. Tja.
Ja, und all das blühte ja John Woo-Filmen eigentlich auch nahezu jedes Mal. so dass man hier in Deutschland schon oftmals Probleme hatte,
oh ja,
an die Version, die man sehen wollte, ranzukommen. Und da ist ja gerade, gehe ich später noch mal ein bisschen drauf ein unfassbar tolles neues Label auf den Markt getreten in Deutschland, die jetzt diese großartigen John Woo Klassiker hier in der ungeschnittenen Version oder in Langfassung auf den Markt hauen. Da erzähle ich später noch mal was drüber, weil das ist für mich ja immer noch eine der schönsten Geschichten des Jahres bisher.
Ja, das stimmt wohl. Hier wollen wir noch ein bisschen was zu John Woo als Person sagen.
Ja, vielleicht gibt's ja tatsächlich Menschen, die den noch nicht auf dem Zettel haben oder noch nicht kennen und vielleicht kennen, aber nicht zu schätzen wissen, weil sie nur Mission Impossible 2 gesehen haben.
Ja, stimmt. Oder
deshalb verliert auch gerne mal ein paar Worte über, genau, diesen großartigen Herrn.
Oder Filme mit Dolph Lundgren oder Jean-Claude Van Damme kennen.
Oh ja.
Ja. Ja, also John Woo, ja, 46er Jahrgang, deswegen hatte ich schon gesagt, er könnte quasi eine Opa-Figur für mich auch real gewesen sein. Aber stilprägend war zumindest, ja, für mich in meiner Jugend. Da aber in Guangzhou in China geboren. Die liegt zum Süden des Landes und keine 2 Autostunden entfernt liegt Hongkong, ja, das damals noch unter britischer Kolonieverwaltung stand. Und nämlich John Woos Familie dann 1951, also in seinem 5. Lebensjahr, dem Kommunismus entfliehen wollte und da dann eben nach Hongkong quasi ausgewandert ist. Und weil es aber so viele gab, die das gleiche Schicksal, ja, oder das Schicksal so in die Hand nehmen wollten, gab es halt in Hongkong viel, zu der Zeit viel Ghetto-Slum-Siedlungen. Also John Woo ist die ersten Lebensjahre dann in so einer Barackensiedlung groß geworden, wo halt viel Kriminalität geherrscht hat, ja. Irgendwelche Schlägereien, Drogengeschäfte und so weiter waren an der Tagesordnung. Glücksspiel sehr präsent. Und das hat sich eigentlich auch durch seine ganze Kindheit dann gezogen, weil 1953 gab es dann ziemlich großes Feuer, Brand, der dann die komplette Siedlung auch verwüstet hatte. Und dann hat die Familie erstmal kurz auf der Straße leben müssen. So, ja, wo die Kriminalität wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher zu spüren war. Erst dann durfte die Familie von den Briten in eine von den Briten bereitgestellte Sozialwohnung ziehen. Also 5 Köpfe groß war die Familie damals. Und das Haus wurde halt von ja, so einer christlichen britischen Familie quasi finanziert. Amerikanische Familie ist ja auch egal. Aber das war halt irgendwie wahrscheinlich ausschlaggebend, weshalb John Woo eben auch schon christlich geprägt wurde, sehr früh. Weil er hat nämlich auch dann geliebäugelt, Priester zu werden. Aber wurde halt für die Ausbildung abgelehnt.
Ja, rückblickend nochmal doppelt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich war es, konnten wir Glück haben, ja, dass er als Priester abgelehnt wurde.
Aber man merkt das in den Filmen
voll,
ab und zu.
Absolut.
Also, kommen wir ja heute nochmal zu, in einem Film ja sehr, sehr prägnant.
Ja, das stimmt. Man merkt,
hat ihn sein Leben lang ein bisschen begleitet.
Ja, man merkt es immer mal wieder. Er ist ganz cool. Ich habe das erst jetzt nach dem Gucken der Filme oder Rewatchen der Filme dann überhaupt mitbekommen und gelesen mit dem Wunsch, Priester zu werden. Und da hat sich dann rückblickend jetzt auf die Filme noch ein bisschen mehr erschlossen. Fand ich ganz cool.
Ja, ist definitiv eine spannende Geschichte aus seinem Leben.
Ja. Ansonsten auch spannend aus seinem Leben ist die Tatsache, wie es ja oft bei bekannten großen Filmregisseuren der Fall war, ja, familiengeprägt, Kinobesuche. Hier hat ihn halt seine Mutter immer wieder ins Kino mitgenommen und hat da eben so die typischen damaligen Hollywood-Klassiker sich angucken können, wie Der Zauberer von Oz oder aber eben Butch Cassidy und Sundance Kid, ja, im deutschen Verleih 2 Brüder. Wenn man den Film kennt und ja, vielleicht auch da die ein oder andere Shootout-Szene, dann kann man vielleicht annehmen, dass das auch sehr stilprägend, dass dieser Film sehr stilprägend für John Woo war. Der ist nämlich auch im selben Jahr, als dieser Film rauskam, auch Produktionsassistent bei den Cassay Studios geworden und hat daneben auch Regieassistenz bei den legendären Shaw Brothers, also der Produktionsfirma, nämlich gelernt. Und wem jetzt die Shaw Brothers nichts sagen, das waren auch zwei sehr bekannte chinesische Brüder, die in den 60er, 70er, aber auch 80er Jahren Hunderte, ich weiß gar nicht, also immens viele Kung-Fu-Produktionen herausgebracht haben.
Und da gibt's richtig coole DVD-Editionen von Arrow zu.
Ja, das stimmt.
Die sind super geil. Aber wer wem Shaw Brothers nichts sagen, müsst ihr jetzt nicht zwingend nachlesen. Wartet einfach ein bisschen.
Genau. Punkt.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja.
Wie lange sagen wir nicht, aber wartet einfach ein bisschen.
Mit 27 hatte er dann auch schon sein Regiedebüt. Und zwar war das eine Low-Budget-Produktion namens The Young Dragons. Ja, also als Regiedebüt. Und da war nämlich das Coole, Jackie Chan hat da die Hauptrolle gespielt. Ja, war eine auch seiner früheren Rollen, hat ja auch viel diese Martial-Arts-Dinger in den 70er Jahren gedreht. Und ja, das war dann schon ein guter Einstieg für John Woo, der dann aber die nächsten paar Jahre erstmal so typische Komödien, Martial-Arts-Filme gedreht hat. Und der eigentliche, auch stilprägende Durchbruch kam dann 1986 mit A Better Tomorrow oder in Deutschland auch als City Wolf bekannt.
Ja. Was ein Titel auch wieder, ne?
Total. City Wolf. Damit kann jeder was anfangen.
Ja, wahrscheinlich hier im Rahmen von City Cobra und City High und so.
Ah, wer weiß.
Ah. Muss man ja auch noch die City Cobra auspacken. City Wolf. Das Tier fehlte halt auch noch.
Ja, und vor allem wahrscheinlich die Hollywood affinen und dort unterwegs seienden Menschen kennen halt John Woo sicherlich durch seine letzten 25 Jahre, wo er halt auch immer wieder in Hollywood Sachen produziert und rausgebracht und Regie geführt hatte. Ja, angefangen 1993. Also John Woo war halt dann ab 86 für, na was waren es, so 7 Jahre, glaube ich, 6, 7 Jahre, stilprägend für das Hongkong-Kino. Also hat da dann eine Menge Actionfilme rausgebracht. Über ein paar werden wir heute sprechen. Juhu.
Oh ja.
Und ist dann nach Hollywood. Warum, werden wir wahrscheinlich auch noch kurz erläutern. Und hat da dann eben 1993 mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle Harte Ziele zum Beispiel gedreht. Oder ein paar Jahre später Operation Broken Arrow mit John Travolta und ich habe da vorhin seinen Namen erwähnt, Christian Slater.
Jetzt darfst du ihn sagen.
Oder der war wahrscheinlich noch bekannter und für mich auch beliebter, Face-Off im Körper des Feindes. Oder dann die viele wahrscheinlich, da ist er dann auch im Mainstream vollkommen in der Breite angekommen. Und zwar nämlich den zweiten Mission Impossible Teil gedreht. 2 Jahre später Wind Talkers mit Nicolas Cage, 2003 Paycheck mit Ben Affleck in der Hauptrolle und ich glaube Uma Thurman hat da mitgespielt und so weiter und so fort. Und weil wir das Thema Videospiel ja auch immer wieder haben, möchte ich halt nicht unerwähnt lassen, ja, 2007 gab es dann auch für Plattformen wie die PlayStation 3 Stranglehold, wo auch Cho Yun-Fat dann den Charakter gemimt hat. Hast du das damals eigentlich gespielt?
Nee, aber ich werde es später nochmal explizit erwähnen müssen.
Oh, okay, dann greife ich da nicht zu viel vor. Ich habe es auch nicht gespielt, dann bin ich mal gespannt, was du darüber zu berichten hast.
Ja, da gibt es einen sehr, sehr speziellen Funfact zu.
Okay, cool.
Das werde ich dir nachher mal.
Sehr schön. Da freue ich mich schon.
Bericht.
Jo, dann gab es mit Radcliffe auch nochmal ein ziemlich opulentes Ding. Und die Jahre danach, nach 2009, habe ich eigentlich nur wenig von John Woo mitbekommen. Ja, der ist jetzt ja auch schon leider älteren Semesters. Aber in diesem Jahr kam er raus. Und darüber sprechen wir.
Ja, denn dieses Jahr kam was raus. Da würde ich mal sagen, hätte ich davor, wäre das in der breiten Masse irgendwie häufiger besprochen worden, wäre das wahrscheinlich das Projekt gewesen, vor dem ich am allermeisten Angst habe oder gehabt hätte. Naja, so haben wir es uns jetzt auf die Agenda gesetzt und als Anlass genommen, über John Woo zu sprechen, denn wenn eine Legende nach so langer Zeit auf den Regiestuhl zurückkehrt und dann auch noch seinen vermeintlich beliebtesten Film remaked, nämlich The Killer, ja, dann sind die Bastarde nicht ganz weit. Dementsprechend sprechen wir jetzt über The Killer von 2024, das neueste John Woo-Werk, was man finden kann. Ist, soweit ich weiß, Peacock Exclusive. Könnte das sein? Ja, ne?
Der lief, glaube ich, kurz mal irgendwo Release, im Kino. Ne? Wahrscheinlich lief der in den USA, möglicherweise irgendwo mal im Kino, weil er hat ein geringes Einspiel auch gelistet, ja, bei IMDb.
Wahrscheinlich musste der in ein paar Kinos laufen, damit er für die Oscars in Frage kommt.
Genau. Genau, Peacock hat alles daran gesetzt, um ihn in Netflix-Kinos zu bringen.
Genau, durchaus möglich. Ja, und hier ist es eine ganz spannende Produktionskombination, nämlich USA, Kanada und Südkorea. Also irgendwie eine ganz wilde Kombination. Und mich wundert irgendwie, dass Frankreich nicht ist. Denn der Film spielt in Paris. Also soll er zumindest. Ob er da auch gedreht wurde, habe ich nicht recherchiert, weil das stand nicht. Könnte sein, muss aber nicht sein.
Ja, doch, doch. Ich glaube, da die Szenen auf der Seine, ich glaube, die kannst du nirgendwo anders so nachdrehen, oder? Also wirkte auf jeden Fall sehr danach, dass ganz viel auch in Paris gedreht wurde.
Das ist durchaus möglich, aber anhand anderer Szenen traue ich dem auch einen Greenscreen sehr deutlich zu. Ja, er hat sich hier sogar relativ fähige Drehbuchautoren noch mit an Land gezogen. Da haben wir einmal Brian Helgeland, der hat zum Beispiel Man on Fire mit Denzel Washington geschrieben. Da würde ja auch erstmal jeder sagen, oh, das passt irgendwie auch thematisch. Dann hat er noch Josh Campbell dabei gehabt. Der hat zum Beispiel sowas wie 10 Cloverfield Lane geschrieben.
Ah ja.
Also der war vermeintlich dann, wäre dann ein Mensch für die Dialoge gewesen. Und Brian Helgeland vielleicht für die Action und den Thriller-Anteil an dem Ganzen. Ob das hinterher durchkommt, das hören wir dann noch. Ja, wir haben ja aber auf jeden Fall mal, wie es denn in guter Tradition aktuell steht, wurde das ein wenig abgeändert. Und witzigerweise war das auch damals schon eine Idee, die immer mal wieder jongliert wurde, weil wir haben hier eine weibliche Hauptdarstellerin, die Rolle von dem Original halt Chow Yun-Fat schlüpft. Das war damals auch schon immer mal ein Thema, weil man dem westlichen Publikum die Originalstory nicht zugetraut hat und gedacht hat, dass sie zu homoerotisch ist. Ja, jetzt haben wir hier also Natalie Emmanuel, die kennen die meisten wahrscheinlich aus Game of Thrones als Miss Sunday. Die ist, spielt sie. Das ist hier unsere Protagonistin oder unsere Antiheldin, wie man das jetzt verpacken will, weiß man nicht. Und sie hat ist früher mal wohl in so einer relativ gewalttätigen Beziehung mit einem auch vermeintlich kriminellen Partner gewesen, der sie auch misshandelt hat. Und irgendwann hatte sie die Pappe auf und hat sich gerächt und ihn erschossen. So, das wird in einem kleinen Flashback zwischendurch einfach mal so reingeboxt, als sie sich nämlich mit ihrem jetzigen Chef unterhält, und das ist Finn. Und Finn wird gespielt von Sam Worthington. Den muss man, glaube ich, nicht erklären. Wer den Film mit dem bescheuerten blauen Männchen gesehen hat, der weiß Bescheid. Oder die Filme. Oder so grandiose Meisterwerke wie Terminator 4.
Ich habe ja relativ wenig mit dem bisher in Originalsprache gesehen. Ja. Und war dann nicht bei dem überrascht, was für einen britischen der Akzent der eigentlich hat. Ich weiß nicht, ob er sich den für den Film angeeignet hat oder prinzipiell hat. Auf jeden Fall war ich einfach nur überrascht. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
Also der soll hier ja, oh, was soll der sein? Soll der Ire sein? Ich glaube ja.
Ach so, ja, klang aber eher britisch.
Ja, ich glaube nämlich, der soll einen Iren hier spielen, weil er nennt sie ja auch die ganze Zeit Kuchla Makri oder irgendwie sowas.
Mhm.
Was irgendwie so Herz meines Lebens oder so bedeuten soll. Also, ne, Beat of my Heart, genau, mein Herzschlag. Und das ist, glaube ich, also entweder ist es aus dem Gälischen oder aus dem Irischen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine, er soll einen Iren spielen.
Ach so.
Und der arbeitet wiederum für einen schwerkriminellen Drogenbaron, das ist der Gobert, und der wird natürlich, von wem auch sonst, von Eric Cantona gespielt, was legendär. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Fußballer von Manchester United. Ja. Aber er hat auch mittlerweile eine gar nicht mal so unstattliche Vita von 47 Filmen angehäuft, Alter, bei IMDb.
Looking for Eric, ich habe den Film damals gefeiert.
Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe ihn hier und da mal in Nebenrollen gesehen. Und also mir ist er am meisten präsent aus den Nike-Werbungen von früher.
Ah, okay. Ah.
Wo er seinen Kragen hochstellt und dann den Elfmeter, den Ball brennend beim Teufel da ins Tor nagelt. Das war schon Traum.
Ja, schon lustig, welche Karrieren manchmal die Sportler dann irgendwie anvisieren. Bei ihm hat es gut geklappt. Also wie gesagt, Looking for Eric, klare Empfehlung von mir.
Hier eher, lassen wir das mal so stehen. Ja, und sie bekommt als erstes einen Auftrag. Sie soll nämlich so eine aufstrebende Drogenbande kaltstellen in einem Nachtclub, weil die Drogen gestohlen haben sollen. Ja, das macht sie dann auch, geht in den Nachtclub, getarnt als Sängerin. Und dann bricht ein Kampf aus. Und bei diesem Kampf wird eine andere Sängerin, die sich da vorstellen wollte, nämlich die Jen, verletzt und erblindet. Die Jen wird von Diana Silvers gespielt. Wer Space Force oder Booksmart gesehen hat, der könnte das Gesicht schon mal begegnet sein. Ist aber noch ein, ich will nicht sagen frisches Gesicht, aber ist nicht so ein Name wie die anderen hier. Ja, und sie ist dann so ein bisschen in Diskussion mit ihrem Boss Finn, weil er meint, ja, keine Zeugen, kannst du nicht machen. Und sie meint aber, ja, aber die Arme, die hat doch nichts getan und die kann auch nichts sagen, weil sie ist ja jetzt auch blind und so, die hat wahrscheinlich gar nichts gesehen. Trotzdem geht sie dann ins Krankenhaus zu der Jen, wo sie liegt, gibt sich als Mitarbeiterin der US-Botschaft aus, sitzt dann an ihrem Bett und will es eigentlich gerade zu Ende bringen, indem sie ihr was in den Tropf macht. Da kommt der Polizist Say rein, gespielt von Omar Sy. Den kennen die meisten aus Ziemlich beste Freunde. Er ist hier der Cop quasi, der auf der Spur ist. Und er ist über einen kleinen Umweg auf die Spur gekommen, weil am Anfang ist der Freund von dieser Jen auf offener Straße kaltgestellt worden. Und so ist er da auf die Spur gekommen und wollte Jen jetzt zu beiden Sachen befragen, weil nämlich er hatte Kopfhörer dabei auf und auf dem Kopfhörer lief ein Tape von ihrem Gesang. Also richtig unnötig kompliziert verstrickt das ganze Thema. Ja, und Say schöpft auch relativ schnell Verdacht, dass sie, die da als Angestellte der Botschaft sitzt, vielleicht nicht so ganz die ist, die sie sein könnte. Und weil sie den Job nicht zu Ende gebracht hat, schickt Finn dann andere Leute, die es tun sollen. Und dann gibt's eine wundervolle Schießerei im Krankenhaus, wo dann für Say auch klar ist, dass sie nicht bei der Botschaft arbeitet, sondern eben eine Killerin ist, und in dem Moment begibt er sich auf ihre Spur und verspürt aber, weil sie Jen gerettet hat, auch ein bisschen Sympathie und weiß nicht so recht, auf welche Seite er sich schlagen soll, und trifft dann halt im Laufe des Films immer wieder auf sie. Und eigentlich jagt er sie, aber so ganz weiß er es auch nicht. Und sie fällt dann natürlich auch noch in Ungnade bei ihren Auftraggebern, die sie dann auch noch jagen. Ja, das ist so ein bisschen die Handlung. Wie kann man das finden? Wie hast du das gefunden?
Ich fand es ziemlich scheiße, jetzt übertrieben. Also ich fange andersrum an. Ich hatte mal The Killer von 1989 einmal gesehen, schon Ewigkeiten her, und wusste nicht mehr wirklich, worum es inhaltlich geht. Hab mir dann zuerst das 2024er, in Anführungszeichen, Remake angeguckt und fand ihn ziemlich bescheiden. So. Hab dann The Killer nochmal gerewatcht von 1989 und musste feststellen, das sind Welten. Obwohl da 25 Jahre dazwischen liegen, ist einfach das Remake aus meiner Sicht kein guter Film, weil der aus meiner Sicht viel zu langatmig ist, dafür viel zu wenig Action zwischendurch hat. Und irgendwie ist halt für mich Omar Sy zu stark belegt mit leichter Kost, vor allem mit Komödien. Und ich konnte ihm diese Rolle einfach zu wenig abnehmen und fand ihn auch insgesamt, ja, also dialogtechnisch von der Handlung her ein bisschen zu wirr. Die Dialoge waren jetzt auch, ja, manchmal konnte ich dem nicht wirklich oder hatte keinen Bock, dem zu folgen. Also der Film hat mich relativ schnell verloren und habe ihn dann eher auch halbherzig geguckt, aber dafür ging er dann halt leider auch viel zu lang. Ich weiß gar nicht, haben wir schon über die Laufzeit gesprochen?
Nee, 126 Minuten haben wir hier auf dem Tacho.
Ja, also hätte John Woo da den Auftrag von der Produktionsfirma gehabt, eine halbe Stunde rauszuschneiden, das hätte dem Film auf jeden Fall eine Menge gut getan und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen dynamischer geworden. Ja, ich war nicht sonderlich gut unterhalten. Wie ging es dir denn dabei?
Vielleicht hätte er hier nochmal die Century City Cutting Crew ranlassen sollen, die ich später nochmal erwähnen werde, aber mir ging es da sehr ähnlich. Mich hat der Film schon, ich würde mal sagen, nach 5 Minuten verloren, als Jens Freund da auf offener Straße hingerichtet wird, wo man sofort sieht, dass das Blut und alles nicht mit Bloodpacks oder Bloodscripts gemacht wurde, sondern schön aus dem Computer kommt. Und da war ich schon so maßlos enttäuscht, dass es danach schwierig war. Natalie Emmanuel, also habe ich auch nicht abgekauft, die körperliche Stärke, die sie in manchen Szenen halt hat. Die Rolle sollte eigentlich mal Lupita Nyong'o spielen. Und wer die zum Beispiel mal in, wie hieß denn dieser Film, wo sie die Lehrerin bei der Zombie-Apokalypse spielt, ist auch egal, aber die ist auf jeden Fall fit, die Frau. Und Black Panther reicht ja, wer sie da gesehen hat, weiß, dass die fit ist. Also ihr hätte ich das, glaube ich, auch wenn sie...
Ja, oder hier bei A Quiet Place fand ich sie ja auch wieder stark.
Da sieht man die Fitness nicht so, weil sie da ja Krebs hat.
Das stimmt, ja.
Aber so bei Black Panther kann man ja durchaus sehen, dass sie gut in Form ist. Natalie Emmanuel soll wohl auch gut in Form sein, aber irgendwie kaufe ich, die ist immer so ein bisschen niedlich, der kaufe ich das nicht so richtig ab. Deswegen, weil hat sie nicht so schlecht gemacht, aber mit Omar Sy, wie du schon gesagt hast, mit dem hatte ich ganz, ganz große Schwierigkeiten, weil der hat das sofort in so eine Rock-Buddy-Cop-Komödien-Richtung gedrängt. Gar nicht mal, weil das so geschrieben war, sondern weil der einfach er ist. Also der ist einfach falsch gecastet dafür.
Absolut.
Der passt da nicht hin. Ja. Dafür passt ein anderer für mich hier eigentlich hervorragend hin, über den habe ich mich auch sehr gefreut. Chicky Kayo, den die meisten wahrscheinlich aus Bad Boys oder Kiss of the Dragon kennen, der spielt hier Tessier und das ist so ein bisschen der Q für sie. Er schneidert quasi ihre Kostüme und ihre Verkleidungen und kümmert sich so ein bisschen darum. Er ist ja quasi ihr Haus- und Hofschneider für ungewöhnliche Aufträge und auch so ein bisschen ihr, ja, ich will nicht sagen Psychologe, aber er redet ihr schon immer sehr gut zu. Der hat mir Spaß gemacht, aber ansonsten fand ich hier Eric Cantona fand ich grausam. Sam Worthington ist einfach da, Akzent, klingt schon sehr britisch, aber wenig da, wo er hin müsste, meines Erachtens. Bin auch kein Experte, aber trotzdem war das für mich merkwürdig. Und irgendwie die Optik und wie das inszeniert ist, das ist alles so abgehackt und so eher Netflix-Action-Comedy-Niveau einfach. Das könnte, weiß ich nicht, hier Six Underground, so in die Richtung.
Ja.
Einfach so ein, ja, da könnte auch Ryan Reynolds mitspielen.
Also es bleibt irgendwie so der Beigeschmack, ob einfach John Woo nochmal was für seine Rentenkasse tun wollte. Ich weiß nicht, man war, und jetzt gerade hier bei den anderen Filmen, die wir bringen, ey, da steckt handwerklich einfach so viel dahinter, ja, und das habe ich bei The Killer von 2024 an jeder Ecke vermisst. Also gerade das, was auch du meintest, ja, da kommt das Blut aus dem Rechner und nicht physisch. So, das war echt schade.
Ja, und der Film lässt auch für mich nahezu alles an Style vermissen. Also das ist einfach nicht stylisch, sondern einfach generische Actionkost. Und das wird einem Film, was Remake von The Killer sein soll, mal so in gar keinem Aspekt gerecht. Der Showdown am Ende, das ist ja jetzt kein Spoiler, der in der Kirche ist, wer den ersten gesehen hat, weiß Bescheid. Das ist im Vergleich eine Frechheit. Und wenn ich an einen Move von ihr denke, den sie da abzieht, da war ich sprachlos. Weil sie macht das eher so ein bisschen wie, das kann man so ein bisschen mit den Kampfmoves von Black Widow vergleichen, so immer mit den Beinen um den Hals und dann drehen und dann dabei schießen und so, also so in die Richtung geht das. Oh mein Gott, war das schlimm. Also da passte wirklich nahezu nichts aufeinander und ich bin, also Natalie Emmanuel ist, mag ich, also ist wirklich sympathisch, aber nee. Tut mir fast schon leid für sie, dass sie da die Hauptrolle spielen musste. Das, das
war nix. Da wurden ein paar wirklich verbraten, das stimmt.
Ja.
Stimme ich dir zu.
Nicolas Cage wollte hier eigentlich mitspielen. Den hätte ich wiederum gerne gesehen.
Ja.
Der hätte von mir aus auch die Rolle von Eric Cantona spielen können. Mhm. Das hätte er maßlos drüber gespielt, aber es wäre immerhin Nicolas Cage gewesen.
Hätte dann wieder zum Film auch irgendwie besser gepasst, wenn man das Original auch kennt.
Ja, irgendwie schon. Ja, also das war ein Remake der ganz schlimmen Sorte und alles, was man vorher befürchten kann, was diesen Film angeht, wird sich zumindest aus meiner Sicht für einen bewahrheiten.
Ah.
Das ist ganz schlimm und auch, dass das so nach Frankreich verlagert wurde, da schwingt dann nämlich auch noch so eine kleine Hommage an einen anderen Film namens Le Samurai mit, wo es nämlich auch um... Da geht's, glaube ich, war das nicht auch eine Sängerin, die dann aber aus Hongkong da war, die auch zu viel gesehen hatte. Also das ist ja, ist dann etwas umgedrehtes Szenario, aber trotzdem, das dann da auch noch mit irgendwie mit reinzuspiegeln, war für mich echt, Jesus.
Ja.
Da hätte ich lieber das eigentlich geplante Remake in den 90ern gerne gesehen, was Walter Hill machen wollte. Oh, Walter Hill ist ja auch ein großer Verfechter von Shootouts. Ballern kann der Mann ja ganz hervorragend. Und der wollte das mit Richard Gere und Denzel Washington machen.
Mhm.
Und das hätte ich mir schon ziemlich gut vorstellen können.
Ja.
Ich weiß nicht, wer wen spielen sollte, aber ich hätte mir gewünscht, dass Denzel Washington den Killer spielt, weil dann hätten wir Equalizer schon ein bisschen früher bekommen.
Ja, wahrscheinlich.
Und zwar in der Denzel Prime nahezu.
Mhm. Und mein Gehirn rattete Richard Gere wahrscheinlich danach, als dann die Produktion noch nicht zustande gekommen ist, wahrscheinlich der Schakal gedreht und da den Killer. Ja, wäre spannend gewesen.
Ja, also hier haben wir wirklich leider gar nichts gekriegt.
Ja. Also
das hat mich maßlos enttäuscht.
Ich hoffe wirklich so sehr, dass John Woo einfach sein Lebenswerk nicht mit diesem Film abschließen möchte und kann. Ja, der muss noch was kommen. Also unwürdiger kann man sich eigentlich nicht verabschieden. Ja, jemand, der dann 2010 noch den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk in Venedig bekommen hat. Ja, also der muss noch. Bitte. Mach was.
Der könnte Pech haben, dass irgendwas von dem Film die Goldene Himbeere wird. Also,
ja, genau.
Damit willst du nicht aufhören. Ja, nicht, dass er jetzt noch ein Hardboiled-Remake ankündigt.
Oh ja, bitte kein Remake. Und bitte mit Handwerk, ja, nicht irgendeinen computergenerierten, generischen Krempel, den wir schon zigfach kennen.
Ja, eben, da können wir auch andere Dinge gucken. Ja, das ganze Gerät hier hat auch stattliche 30 Millionen gekostet. Fließen sicherlich auch ein, zwei Gagen rein, wobei so teuer können die auch alle nicht gewesen sein eigentlich. Spricht dann eher für CGI und die Länge, die hier anvisiert ist. Komischerweise, obwohl der genauso lang ist wie der andere, The Killer, fühlt er sich nahezu doppelt so lang an. Und der ist sogar kürzer als die Taiwan-Fassung und fühlt sich trotzdem länger an. Mhm. Also das muss man auch erstmal hinkriegen bei einem Actionfilm, der eigentlich eine relativ zügige Handlung vorweisen könnte. Ja. Sind wir hier mal mit einem, auch sehr bewusst mit einem Downer eingestiegen, denn ab jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Und ich würde einfach mal die Zahlen raushauen, denn wir stehen da nicht ganz alleine mit unserer Meinung. IMDb User Score ist bei 5,7. Der Metascore ist komischerweise bei 60, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Und Letterboxd ist bei einer 2,8. Wo wärst du denn gelandet?
Ich fand das alles viel zu wohlwollend. Also.
Ja, ich auch.
Ich konnte dem Film nicht mehr als 3 Punkte geben. Es tut mir leid.
Und damit bist du noch der Good Cop. Ich bin bei 2,5.
Alter, ja. Okay, aber also, nur einen halben entfernt, ja.
Ja.
Der tat schon weh.
Hm. Also ich möchte auch wirklich nicht wissen, was das mit so Ultra, also ich habe ein paar Ultra-The-Killer-Fans in meiner Bubble, die den auch in ihren Four Favorites da drin haben.
Mhm.
Die geben einen halben Stern da. Also der wird da eiskalt abgewatscht. Aber okay, so weit weg sind wir davon ja nur auch nicht. Ich mit meinen 2,5 werde bei Letterboxd auch einen Stern eintragen müssen, weil 1,5 ist er mir auch nicht wert.
Mhm.
Ja, also wenn The Killer dein Lieblingsfilm ist, ist das hier auf jeden Fall eine Frechheit.
Ja.
Ja, das könnte man vielleicht besser akzeptieren, wenn es ein, keine Ahnung, Jonathan Liebesman oder Chom Colette Serra oder so gemacht hätte, wo man sagen würde, okay, da sind wir auch nichts Besseres gewohnt. Ja, aber da er es selber war, ist es umso tragischer. Deswegen würde ich sagen, lass uns diesen Haufen Müll hinter uns lassen und sehr in seine guten Tage zurückspulen.
Oh ja.
Was hast du denn im Gepäck aus seinen schönen Zeiten?
Seine guten Tage, ja, die waren auch noch 1990. Ja, also, ne, wir rekapitulieren nochmal kurz, 86, dann so seinen Durchbruch, auch schon internationalen Durchbruch mit A Better Tomorrow. Und 92 war es eigentlich auch noch fulminant mit Hardboiled, ja. Aber leider hatten seine letzten Filme teilweise gefloppt. Was sicherlich auch ein großer Grund war, warum er dann Hongkong den Rücken zugekehrt hat und nach Hollywood ist. Und ich habe hier einen der Filme mitgebracht, der nämlich leider auch gefloppt hat aus verschiedenen Gründen. Und zwar Bullet in the Head von 1990. Hattest du den schon vorher mal gesehen, Dennis?
Ja, ich kannte den schon vorher. Ich habe den jetzt noch mal. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, mit voller Aufmerksamkeit gerewatcht. Ich musste den so ein bisschen nebendran gucken, weil wir gerade ziemlich Programm haben, was Aufnahmen angeht. Aber ich kannte den schon, ja. Kanntest du den schon?
Ich kannte ihn noch nicht. Ja, als wir uns abgestimmt haben, wer bringt was, wer hat Bock auf welchen Film, hatte ich mir den ausgesucht, weil ich den eben A noch nicht kannte und B im August diesen Jahres nämlich auch der Film auf Blu-ray rausgekommen ist. Und zwar da nämlich an Bord zwei Schnittfassungen, einmal die Hongkong-Kinofassung und dann noch der sogenannte Director's Cut.
Ist ja auch wieder von dem Weltlabel Blumen bei Alice erschienen.
Boah, ich kann dir nur sagen, was der deutsche Vertrieb betrifft. Das war, glaube ich, auch dieses TNG Vision oder so. Ich müsste nochmal nachschlagen. Ja, aber ich kann dir nicht sagen, wer Verursacher des Masters war. Okay. Was hier zugrunde liegt. Ja. Ja, also hier Hongkong-Produktion, ja, unter anderem von Golden Princess Film Production Limited einen Auftrag gegeben. Das ist, als wir die Filme oder ich die Filme geguckt habe, das war dann, ich glaube, bei fast jedem Film erstmal initial das Logo, was da reinspringt. Ich glaube, die haben so gut wie jeden Hongkong-Actioner aus dieser Zeit dann produziert. Aber eben auch John Woo Film Production. Diese Produktionsfirma hat gerade mal 2 Credits. Der zweite Film, der kommt nachher noch. genau, und zwar hatte zu dem Zeitpunkt, als der Film entstehen sollte, sich leider Tsui Hark, der ja auch zu der damaligen Zeit und in den 80ern eine absolute Größe im Hongkong-Kino war, und auch die Filme davor, die John Woo gedreht hatte, die er produziert hat, nämlich, überworfen. Da gab es Streitereien, die haben sich entzweit. Und es hatte dann...
Komm ich nachher auch nochmal zu.
Ah ja, okay, dann will ich da gar nicht so viel, wahnsinnig viel zu erzählen. Auf jeden Fall hat das halt dazu geführt, dass John Woo, naja, den Film teilweise mit eigenen Mitteln finanzieren musste. Und dann kam noch dazu... Der sollte am Ende 3 Stunden lang gehen. Und da hatte dann eben Golden Princess nicht mitgespielt und gesagt, ey, den musst du runterschneiden. weshalb es halt verschiedene Schnittfassungen gibt. Ja, also die Kinofassung, die Hongkong-Kinofassung geht 130 Minuten und jetzt wurde mit auch viel Liebe und Recherche und damals war das in der Zeit oft so, dass Kinorollen teilweise schon im Umlauf waren, ja, bei den Kinos waren und da musste halt geschnitten werden. Und musste dann an jeder Kinorolle händisch angesetzt werden, weshalb es halt auch manchmal unterschiedliche sogenannte Frame-Cuts gibt, ja. Und je nachdem, wann irgendwann später eine dieser Kinorollen für die Restaurierung zur Verfügung stand, hast du mal bei der einen Kinorolle vielleicht ein bisschen mehr Material zur Verfügung, bei dem anderen Film dann halt wieder ein bisschen weniger. Weshalb es halt heutzutage eine unglaubliche Frickelei sein kann, solche Werke, wie sie im Interesse des Regisseurs vielleicht gewesen sein sollten, dann auch zusammenzufügen. Und das wurde hier versucht. Ja, deswegen Director's Cut in Anführungszeichen zu sehen, weil es jetzt nicht die Fassung ist, die jetzt irgendwie, wo John Woo nochmal selber Hand angelegt hat, aber wo versucht wurde, aus allem zur Verfügung stehenden Material die längst mögliche Schnittfassung hinzubekommen. Die geht hier 137 Minuten und die habe ich mir in der Form dann auch angeguckt. Das war jetzt wahrscheinlich auch die Fassung, die du noch nicht kanntest und dann hast du nebenbei herlaufen lassen, oder Dennis? Oder welche hast du dir gegeben?
Also ich habe den das letzte Mal, glaube ich, am Jahresanfang irgendwann gesehen.
Ah ja.
Ich kann dir aber nicht sagen, in welcher Fassung. Ich konnte jetzt aber beim Schauen keinen Unterschied feststellen.
Ah ja, also qualitativen Unterschied oder von den Szenen her, die da?
Von den Szenen her. Also konnte ich nicht feststellen, ob das abgewichen ist von dem, was ich damals gesehen habe.
Okay.
Ich weiß nur, dass ich ihn in Originalsprache mit Untertiteln hatte, also welche Schnittfassung das jetzt war.
Ja, also es gab einzelne Szenen, die, ich glaube, das war auch von VHS, da lag teilweise nur die VHS zugrunde oder eine Schnittfassung auf VHS, da hast du dann einzelne Sequenzen, wo wirklich die Bildqualität dramatisch schlechter wird und du auch fest eingebrannte, was ist das? Kantonesisch wahrscheinlich, Untertitel plus englische Untertitel hast. Bei The Killer ist es wahrscheinlich auch
gleich. Bei The Killer ist es auch so, da haben sie jetzt Plaketten drüber gesetzt mit schwarzen Rändern, damit man das dahinter nicht mehr sehen kann.
Ah, okay, das hatten sie hier nicht gemacht, aber daran ließ sich dann ziemlich schnell identifizieren, ja, welche Schnittfassung man hier gerade am Start hat.
Ja.
Ja, John Woo hat hier auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Patrick Loing. Der hatte Regieassistenz auch bei anderen John Woo-Filmen geführt oder auch danach geführt. Bei A Better Tomorrow 2 war er auch unter anderem Regieassistenz. The Killer Regieassistenz bei Killer Target und bei Hardboiled, also eigentlich so ziemlich bekannteren John Woo-Dingern. Und Janet Chan hatte auch Drehbuch mitgeschrieben. Die war auch schon davor und danach, nach diesem Film von John Woo involviert worden. Ja, die hatte bei The Killer geachtet, dass auch die Kontinuität stimmt. Und war dann auch für die Kostüme bei Hardboiled verantwortlich. Ja, hatte irgendwie immer wieder mitgewirkt. Ja, Schauspieler in den Hauptrollen, die sind eigentlich auch keine Unbekannten, weil hier Tony Leung Ben spielt. Tony Leung kennt wahrscheinlich viel mehr das Remake, weil das für viele dann eben auch, ja, die wussten gar nicht, dass es den Film Infernal Affairs gibt von 2002, der ja die Vorlage war für The Departed. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Oder auch bei 2046, 2004 von Wong Kar-wai an Start gebracht worden. Dann spielt hier Jackie Choing mit, der spielt Frank. Ja. Jackie Choing, auch Wong Kar-wai bekannt in As Tears Goes By, aber eben später auch mit Jet Li ein paar Filme gedreht. Ein Jahr nach diesem hier, Once Upon a Time in China, da gibt es ja diese Trilogie, glaube ich, ist es, von Zui Hark, die auch ziemlich in Europa dann bekannt war und Jet Li eigentlich auch berühmt gemacht hatte.
Ja, würde ich schon sagen.
1995 auch nochmal mit Jet Li, Total Risk, den ich damals auch ziemlich gefeiert habe, da spielt er nämlich auch die Hauptrolle neben Jet Li. Dann haben wir hier noch Wace Lee, der Paul spielt. Zu den Rollen komme ich gleich. Ja. Muss ich dann nicht immer die Figur vielleicht merken. Ich will die einfach nur erwähnen, weil die halt einfach mit Hongkong-Kino bekannt geworden sind und teilweise sehr internationale Karriere gemacht haben. Wace Lee kannte man vorher aus A Better Tomorrow 1, hat dann später noch A Chinese Ghost Story 2 und 3. Da hat er mitgemacht und bei China Swordsman von 1992, der auch mit Jet Li ist. Ja, also da schließen sich verschiedene Kreise und ich erwähne die Titel vor allem deshalb, weil das die ganzen Dinger, außer die Wong Kar-wai, die kamen bei mir erst später, aber die ganzen Jet Li Filme, die waren halt auch für mich jugendprägend. Ja, das einfach Hongkong-Kino vom Feinsten. Dann spielt hier Simon Yam Luke. Alter, der 264 Besetzungscredits auf IMDb. Alter Schwede. Hat unter anderem mitgespielt bei Cover Heart. Hatte ich vorhin ganz, ganz kurz erwähnt. War für mich auch ein stilprägender Hongkong-Actioner von Ringo Lam.
Auch eine Legende, der Mann.
Total. Kennt ihr wahrscheinlich alle aus Lara Croft Tomb Raider von 2003 mit Angelina Jolie. Spielt aber auch neben Donnie Yen die zweite Hauptrolle in Ip Man. Ja, von 2008. Und ja, kennt ihr vom Sehen? Ihr kennt die wahrscheinlich, weil das kennt alle vom Sehen. Ja, und lustigerweise, ich hatte noch mal kurz recherchiert, John Woo hat auch noch mal hier eine kleine Rolle. Spielt einen Polizisten, ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen. Ja, aber ich fände es immer lustig, wenn die dann noch irgendwo mitwirken und nicht gleich Clint Eastwood-mäßig sind und sich in die Hauptrolle besetzen, die Regisseure. John Woo hat hier auch produziert. Hatte ich schon erwähnt, und mit jemand anderes auch noch geschnitten. Ja, also alter Schwede, war hier vollkommen am Werkeln bei dem Ding. Ja, ansonsten, vielleicht noch eine Sache. Was ich richtig eigentlich cool fand, auch bei den vier Filmen, die wir jetzt geguckt haben, ich rechne ja John Woo irgendwie hoch an, dass er immer wieder irgendwas Neues probiert hat. Ja, auch wenn es mal vielleicht nicht funktioniert hat, der Typ hat einfach Ideen ohne Ende wahrscheinlich damals gehabt. Und auch hier werden einfach verschiedene Sachen irgendwie mit in einen Kontext gebracht. Ja, also wir hatten ja erwähnt, er ist ja mit viel Kriminalität groß geworden. Und das war wahrscheinlich auch irgendwie so exemplarisch in dem Film ein Einstieg, wie er es vielleicht auch damals als Jugendlicher oder junger Erwachsener mitbekommen hat, ist nämlich 1967 angesiedelt, der Film, spielt in Hongkong und da geht's halt um diese drei Freunde, Ben, Paul und Frank, die sich mit anderen, ja, so Rockabilly-Gangs fighten. Und das kannte ich halt vorher aus dem asiatischen Kino weniger, auch mit so passender Musikuntermalung, ja, so gegelte Haare, Lederkluften. Und ich hatte gleich am Anfang gar nicht auf dem Schirm, wann der angesiedelt sein sollte. Ich fand es einfach nur total lustig, dass diese Hongkonger Rockabilly-Gangs aufeinander treffen zu sehen, wo dann halt irgendwelche Knüppel oder sonst welche Gegenstände zum Einsatz kommen, wo man sich halt gegenseitig vermöbelt hat. Ja, also fand ich einfach amüsant, ja, was John Woo da immer wieder verwurschtelt hat. Einer der dreien, Ben, verlobt sich mit seiner Freundin Jane und der dritte im Bunde, Frank, will halt für die Verlobungsfeier aufkommen und leiht sich eben von einem der Gangsterbosse Geld, um die zu finanzieren. Und ja, schon mal keine guten Vorzeichen. Dazu kommt, dass es halt einen Kampf gibt mit einem der anderen Bandenbosse mit Ringo. Auch nochmal eine Anekdote wert. Ja, man hat es ja vorhin gehört mit Ben, Paul, Frank, jetzt hier Ringo. Auch die Schauspieler selber haben ja oft englische Vornamen. Fand ich irgendwie halt erwähnenswert, dass anscheinend die britische Kolonie da viel Einfluss auf die Namensgebung dieser ursprünglich chinesischen SchauspielerInnen hatte und für die Rollen.
Haben sie schon mal die halben Beatles hier.
Ja, stimmt. Ja, bei dem... Ja, bitte.
Ich habe bei dem Film hier immer ist es für mich John Woos The Deer Hunter.
Ey, voll. Naja,
wollte ich auch mal erwähnen. Man merkt schon so ein paar Einflüsse, auch was er so an, weiß nicht, sowas wie The Outsiders oder so noch mit reingebracht hat. Also er ist schon, man merkt ihm schon an, dass er auch selber eine Liebe fürs Kino hat und auch andere Dinge, Einflüsse gesammelt hat.
Ja, ich springe jetzt auch nochmal wieder, ja, bei den vier Filmen, älteren Filmen, die wir jetzt halt hier bringen. Man merkt es immer wieder auch bei irgendwelchen Postern oder Filmplakaten, die in irgendwelchen Zimmern hängen. Ja, auch in einem hing, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem der vier das war, aber da hing auch irgendwo Butch Cassidy in Sundance Kid als Poster rum. Ja, voll. Man merkt es voll, immer wieder irgendwelche Referenzen. Ja, und hier, guter, nicht nur thematisch, auch inszenatorisch hat mich das immer mal wieder an The Deer Hunter erinnert. Aber kommen wir gleich zu, warum. Ja, die sind erst, wie gesagt, erstmal noch in Hongkong unterwegs. Dann gibt's halt einen Konflikt mit, also gibt einen Kampf um das Geld, ja. Dabei wird halt dieser Boss einer dieser Rockabilly Gangs halt umgebracht. Und stirbt darauf. Ja, er wird umgebracht und stirbt darauf, Alter. Mit dem nicht Ansatz habe ich hier, glaube ich, noch nicht gebracht.
Ich hoffe, großartig.
Also für alle, die es noch nicht verstanden hat, was das Ergebnis von Umbringen ist, ja, ich habe es gerade erläutert.
Also was Dave euch eigentlich sagen möchte, er ist tot.
Danke nochmal für die Erläuterung. Falls es jemanden gab, der es noch nicht verstanden hat, spätestens nach Dennis' Erläuterung. Auf jeden Fall ist klar, okay, es gibt halt Stress. Also was bleibt Gangmitgliedern anderes übrig? Natürlich irgendwie die Flucht. Und da wird der Plan gefasst, dass die drei am besten nach Vietnam flüchten. Was zu dem Zeitpunkt einfach nahe liegt, weil sie mitbekommen haben, ey, da kann man mit Schmuggelware einfach auch noch Geld verdienen. Und bekommen von einem Hongkonger Schmuggler einfach Schmuggelware an Start, die sie dem vietnamesischen Gangster Leong bringen sollen. So. Flucht findet mit dem Boot statt, kommen in Saigon an und das Blöde ist halt, dass es so ein Mordversuch an einem Offizier der vietnamesischen Armee gibt und in diesem Flugzeug sich dann halt eben auch diese Schmuggelware befindet, womit er eben versucht wird umzubringen. Das heißt, die drei werden erstmal gefangen genommen, weil die Vermutung naheliegt, dass sie hinter diesem Anschlag auf diesen Offizier der vietnamesischen Armee stecken. Kommt dann irgendwie kurz danach raus, war doch jemand anderes, der dann vor deren Augen erschossen wird. Und ja, Punkt. Ach genau, da treffen die dann eben Luke. So. Und Luke arbeitet in einem Nachtclub, wo Sally arbeitet. So. Und jetzt bringe ich es, glaube ich, gerade durcheinander, wer sich in Sally verknallt. Auf jeden Fall auch egal, ja. Bei dem weiteren Fluchtversuch, weil es da auch Stress gibt in dem Nachtclub, wird Sally angeschossen. Und ich glaube, die Flucht findet dann noch weiter auf dem Boot statt. Und da kommt es eben auch zum Angriff mit der vietnamesischen Armee. Und da stirbt dann Sally halt. Und, ach ja, Entschuldigung, einen wesentlichen Punkt habe ich vergessen. So, und zwar bei dem Besitzer des Nachtclubs entdecken die Gold. Und das klauen die. Weil, ja, Schmuggelware ist weg. Da haben sie eben Stress mit diesem Gangsterboss, dem da eigentlich die Schmuggelware bringen sollten. So, jetzt macht's gerade Klick. Und dort wissen sie halt, dass es Gold gibt und einer der dreien kehrt zurück und klaut halt das Gold, mit dem sie halt flüchten. So, und die Flucht findet auf dem Boot statt. Und da gibt es dann eben Konfrontation mit der vietnamesischen Armee. Und was da dann alles passiert mit Kriegsgefangenenlager und so weiter, da will ich nicht zu viel vorweggreifen, aber ab da trifft es eben immer wieder Tonalität vom Dennis erwähnten Deer Hunter. Und ja, da geht schon gut zur Sache zwischendurch.
Auf jeden Fall.
Hättest du noch mehr erzählt oder ist es auch aus deiner Sicht eigentlich ein guter Punkt?
Nee, ich glaube, das hätte ich so auch so jetzt stehen lassen.
Mhm.
Der Film ist ja schon relativ voll, nennen wir es mal so. Also der ist, hat für einen John Woo-Film eine relativ umfassende Handlung und auch so Orte und Zeiten umspannende Handlung. Dementsprechend würde ich das einfach auch so stehen lassen. Würde aber eine dringende Empfehlung für diesen Film aussprechen. Denn der hat mir beim ersten Mal hatte mich wirklich überrascht, weil ich mit der Tonalität zwischendurch nicht gerechnet habe und auch nicht mit dem Szenario, wo das so hindriftet. Und das hat mich sehr positiv überrascht. Wie war das jetzt für dich bei einer Erstsichtung? Im Jahre 2024 funktioniert sowas?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das dann eben auch in so diverse historische Kontexte stellt. Es hatte, also ich mochte wirklich durch die Bank auch die Schauspieler. Das hat für mich harmoniert. Es war wirklich vollgepackt, ja. Also bei mir hat es an der einen oder anderen Stelle umso mehr Klick gemacht, als ich mir auch nochmal den sehr umfassenden englischsprachigen Wikipedia-Eintrag angeguckt habe und eben auch die Fakten zum Film nochmal recherchiert hatte, ja. Aber das war schon von der eher unterhaltenden Kost, die John Woo weitestgehend vielen Jahre davor umgesetzt hat, fand ich das hier eigentlich ziemlich, ja, also top, was für politische Aussagen er da oder politische Themen er eigentlich auch hier mit verwurschtelt hat. War für mich eine sehr gute Verknüpfung aus politischen Situationen als auch dann der typischen Action, die man halt von John Woos Film bis zu dem Zeitpunkt her halt kannte. Für mich hat das Ding gut funktioniert. Also war schon auch irgendwie komplex, aber komplex im positiven Sinne. Ja, nicht im Negativen beim The Killer Remake. ja, ich klingt jetzt vielleicht komisch, wurde sehr gut unterhalten, aber eben auf verschiedenen Ebenen, Action-Ebenen und einem gewissen intellektuellen Niveau auch.
Ja, und ja, hier sind halt auch wieder geile Action-Pieces dabei, einfach, die sich so ein bisschen in die Erinnerung prägen und der Vergleich mit The Deer Hunter ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Wenn Hoffi das machen würde, das sagen würde, wäre es natürlich ein Null-Punkte-Film. Aber bei mir sieht das ein bisschen anders aus, deswegen war das ein sehr positiv gemeintes Kompliment dazu.
Das klingt doch schnieke. Ja, das Publikum hat das leider nicht so gesehen. Die waren einfach anderweitig beschäftigt mit anderen Filmen, die auch in dem Jahr rauskam. Die waren einfach nicht so auf diese harte Kost eingestellt, auch was sicherlich auch daran lag, dass eben ein Jahr zuvor das Tiananmen-Massaker stattgefunden hatte. Und also sprich die tödliche Beendigung einer eigentlich friedlichen Protestbewegung in China, die dazu geführt hatte, dass dann eben auch irgendwelche Reformen, die stattgefunden haben, rückgängig gemacht wurden. Es gab ja die Hoffnung, dass ähnlich wie vielleicht in der Sowjetunion, ja, sich das Land mehr öffnet und weiter Reformen angestoßen werden und mehr Freiheiten vielleicht erlangt werden können. Und das wurde eben durch die Beendigung dieses Aufstandes halt zunichte gemacht. Und wahrscheinlich da eben auch die ZuschauerInnen einfach nicht in der Stimmung für einen solchen, auch teilweise politischen Film halt waren.
Ja, der kam wahrscheinlich einfach ganz klassisch zur falschen Zeit.
Mhm.
Und ich glaube, der hätte zu einer anderen Zeit sehr gut funktionieren können und auch müssen.
Ja.
Meines Erachtens. Also ich glaube, da hätte er zu, entweder 2-3 Jahre später oder 2-3 Jahre früher hätte er da sehr mit punkten können.
Ja. Was ich ganz interessant fand, war, dass John Woo, also wenn man den Film gesehen hat und auch mitbekommt, was der eigentlich alles damit aussagen oder verarbeiten wollte, Also es war, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt der teuerste Hongkong-Film aller Zeiten. Hatte 3,5 Millionen Dollar geschätzt gekostet. Wie ich schon erwähnte, weitestgehend hat John Woo das aus eigener Tasche finanziert. Und um da wahrscheinlich einfach mal an der einen oder anderen Stelle teure Szenen einzusparen, hat er dann auch mal wieder irgendwelche Footage-Geschichten aus dem Vietnamkrieg halt verwendet. Was aber überhaupt nicht, also ich habe die zu keiner Zeit irgendwie unpassend empfunden. Das war schon ein ganz gutes Einweben.
Ja, ist mir auch nicht aufgefallen. So, das ist jetzt irgendwie, manchmal sieht man das ja wirklich sehr prägnant, dass das gerade da nicht reingehört.
Ja.
Das war hier schon relativ organisch alles eingeflochten.
Ja, vielleicht hat auch so manchmal ein Teil dazu beigetragen, dass auch das anscheinend gefährliche Dreharbeiten waren. Ja, also ein paar haben sich tatsächlich auch verletzt. Einer im Gesicht verbrannt, also leicht verbrannt. Man sieht dann später ein bisschen Make-up, dass es noch schlimmer aussehen soll. John Woo selber hatte irgendwie eine Panikattacke und ist dann irgendwo hingerannt, wo eigentlich irgendwelche Set-Pseudobomben hochgehen sollten. Ja, ansonsten hat der Film aber auch einen Bodycount von 185, was jetzt nicht so wenig ist.
Nö, das kann sich sehen lassen.
Ja. Ja, was er eingespielt hat, hat sich mir aus meinen Zahlen leider nicht erschlossen, aber wie gesagt, nicht unbekannt, dass der Film eben an der Kinokasse gefloppt hat. Von daher umso erfreulicher, dass er in der Qualität, und das wirkte schon von der Qualität her mehr als nur ein DVD-Upscale, ja, dass da wirklich anscheinend nochmal neu gemastert wurde und eben auch die längste Schnittfassung mit diesen 173 Minuten jetzt an den Start gegangen ist.
Ja, da muss ich da nochmal expliziter drauf achten, was ich für eine Fassung gucke, wenn ich den nochmal gucke, was auf jeden Fall irgendwann definitiv passieren wird.
Mhm. Ja, von mir eine klare Empfehlung. Ich würde die Punkte bringen, passt gerade ganz gut.
Ja.
Auch die IMDb-Community sieht so. Die ist nämlich bei 7,5. Metascore habe ich nicht gefunden, bei Metacritic.com habe ich auch nichts gefunden, weshalb ich auch sehr überrascht war von der sehr positiven Letterboxd-Community, die den Film nicht auch bei 4,0 aktuell sehen von 5. Ich bin hier auch bei 7,5 gelandet.
Ja, da schlage ich doch mal mit meinen 9,0 komplett oben aus der Skala raus.
Alter.
Weil ich finde den wirklich großartig. Der macht bei mir nahezu alles richtig.
Mhm.
Der ist auf jeden Fall in meinen Top 5 Filmen von John Woo vertreten.
Okay. Naja, das klingt,
also das ist schon
fantastisch.
Der hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht bei jeder Sichtung, aber auch. Also ich habe den, glaube ich, jetzt mittlerweile 3-mal gesehen. Ich glaube allein 2-mal dieses Jahr und ja, macht Bock.
Cool.
Und wie der Zufall es so will, schließen sich auch ganz viele Sachen, schließen sich Kreise zu meinem Projekt. Denn du hast gerade schon häufiger A Better Tomorrow erwähnt. Und ich habe A Better Tomorrow 2 mitgebracht. Im deutschen Verleih City Wolf 2 Abrechnung auf Raten. Ja, warum weiß ich nicht. Also irgendwie, das mit den Raten habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ich vermute, für diesen deutschen Übersetzer kam dessen Gehalt auch nur in Raten an, weshalb er sich vielleicht zu diesem Titel hat verleiten lassen.
Ja, den Titel kann man nicht mal raten, wenn man wollte. Also das ist wirklich ein spannendes Ding. Und ja, hier gibt's nämlich mehrere Parallelen zu Bullet in the Head. Denn auch hier haben sich leider Gottes einige Stunt-Leute verletzt. Der Hauptdarsteller, oder nein, nicht der Hauptdarsteller, aber einer aus dem Hauptcast, nämlich Joey und Fat selber, wäre fast in die Luft gesprengt worden in einer Szene.
Mhm.
Und ein Stuntman hat sich, ich glaube, noch die Hand gebrochen. Das war Ronnie Yu, den kennen die meisten wahrscheinlich als Regisseur von Freddy vs. Jason zum Beispiel. Der hier ganz klein angefangen ist, als Stunt-Double. Und es gibt noch eine zweite Parallele, auf die ich eben schon mal hinaus wollte, denn hier war der gute Choi Hawk nämlich Produzent und auch Drehbuchmitschreiber, der hat die Story mitgeschrieben. Und hier gingen die Zwistigkeiten zwischen den beiden eigentlich los, denn er war mit der Fassung, die John Woo produziert und geschnitten hatte, gar nicht einverstanden. Wollte auch den Fokus des Films anders sehen, John Woo wollte den Fokus auf Ken legen und Kit. Ken wäre die Figur von Chow Yun-Fat und Kit von Leslie Chung. Und Choi Hawk wollte aber den Fokus auf Brother Lung legen. Der wird wiederum gespielt von Dean Shek. Und irgendwie waren sie sich da schon uneinig. Bei der Länge waren sie sich uneinig, weil Hawk wollte das Ganze unter 120 Minuten bringen. John Woo war natürlich wieder irgendwo bei 160 unterwegs. Und Hawk als Produzent wollte den auch nur so klein schneiden, weil er den 8-mal pro Tag im Kino gerne gezeigt hätte. Also ganz aus der Sicht des Geldgeiers gedacht. Und am Ende hat Choi Hawk den Film mit in seine Kammer genommen, die Rollen geschnitten. John Woo hat eine Schnittfassung angefertigt. Es gab noch drei andere Cutter, die eine Schnittfassung angefertigt haben. Und dann haben sie sich am Ende dann noch darauf geeinigt, dass sie zum eben schon mal erwähnten Cinema City Editing zu der Crew das hinschicken, also von einem Produktionsstudio. Und die haben dann auch die finale Version geschnitten, die John Woo bis heute zum Kotzen findet. Er sagt bis heute, das Einzige, was an dem Film sich nach ihm anfühlt, ist das Finale. Und da würde ich ihm zustimmen. Denn das fühlt sich wahrhaftig nach John Woo in Bestform an. Aber ich glaube, wir fangen mal erstmal weiter vorne an, worum es hier eigentlich geht. Der Film ist von 87, ist also noch schlanke 3 Jahre vor dem eben besprochenen Bullet in the Head. Auch natürlich wieder ein Hongkong-Actioner, wie er im Buche steht. Hier könnte man als Rolle, die ich noch nicht erwähnt habe, noch Ti Lung erwähnen.
Oh ja, für mich eine Legende.
Ja, der war auch schon im ersten Teil dabei, mhm, oder in Drunken Master 2 zum Beispiel, den ich auch sehr geil finde.
Ja, Ti Lung war ja in etlichen Hauptrollen in den Shaw Brothers Streifen der 70er Jahre vertreten. Ja, auch stilprägend da für die damalige Zeit.
Ja, und natürlich auch schon im ersten Teil von A Better Tomorrow dabei, genau wie Leslie Chung und auch die Dame, die hier die Jackie spielt, Emily Chu Boyer. Die war auch schon in Better Tomorrow 1 dabei. Also
ist ja eine Fortsetzung quasi. Genau. Also ich hatte mir auch nochmal zur Auffrischung davor den ersten Teil angeguckt. Ja, genau.
Ja, da warst du fleißiger als ich. Den habe ich nämlich nicht mehr geschafft zu sichten. Deshalb.
Wobei man auch klar sagen kann, man kann den zweiten auch einfach isoliert gucken. Ja, man muss nicht zwangsweise alle drei hintereinander weggucken, sondern kann es so machen, wie du es auch gestückelt hast.
Ich glaube, wenn man den zweiten einzeln guckt, dann fällt einem auch eine Sache, stößt einem nicht so sauer auf wie anderen, wenn man den durchguckt. Ich sag mal nicht wieso, aber ich gehe gleich kurz darauf ein. Ich würde jetzt erstmal eben die Handlung zusammenfassen, denn auch die ist ein bisschen, ich sag mal, man merkt an, dass da mehrere Leute geschnitten haben, die ist nämlich dementsprechend etwas konfus und es fehlen auch gewisse Aspekte, die einem nicht so ganz klar werden. Es geht hier eigentlich, und das ist halt auch wieder diese Sicht des Fokuses, wo man nicht so ganz weiß, wo der liegt, weil ich hatte am Anfang den Eindruck, es geht um Brother Lung. Und das ist ein Firmenchef. Ich glaube, der ist so ein bisschen im Hafen an so einer Reederei tätig. Und es geht aber auch gleichzeitig um die Brüder Ho. Das ist ein ehemaliger Verbrecher, der aus dem Gefängnis entlassen wird. Und Kit, und der ist Polizist, und beide schleichen sich in die Firma von diesem Brother Lung ein, um da illegale Machenschaften aufzudecken. Und auch da versteht man am Anfang schon nicht so recht, weil die Gewichtung ist so 50-50. Wer ist hier eigentlich Protagonist und wer ist Antagonist und was macht das eigentlich? Fand ich im ersten Moment noch spannend, aber es zog sich dann irgendwann durch, dass man schon gemerkt hat, okay, spätestens bei der Recherche, hier ist viel im Argen gewesen hinterher im Schnitt. So. Und der Lung wird aber gleichzeitig auch noch erpresst. Und man merkt dann immerhin nach und nach, dass eigentlich sein Assistent so ein bisschen für die illegalen Tätigkeiten in seinem Unternehmen verantwortlich ist und der Lung eigentlich gar nichts am Stecken hat. Und bei einem Mordversuch, der eigentlich Lung treffen sollte, wird's dann leider so dargestellt, dass er seinen Konkurrenten oder seinen Erpresser erschießt, weil ein zweiter Herr im Raum sitzt, der einen Schalldämpfer benutzt. Und Lung hat leider eine Waffe in der Hand und so schaut es dann aus, als wenn er einen Doppelmord begangen hätte. Und daraufhin flieht er nach New York. Und dann kommt nämlich das, was man nicht erfährt, von wem er das erfährt und wieso überhaupt, denn seine Tochter wird auch noch ermordet. Wie er zu dieser Information gelangt, weiß man nicht. Auf jeden Fall erleidet er einen schweren Nervenzusammenbruch und ist eigentlich nahezu nicht mehr ansprechbar und völlig geistesabwesend in der Psychiatrie. Ist wohl auch nicht mehr, also verweigert die Nahrungsaufnahme. Und in New York lebt der Zwillingsbruder von Mark, den man aus dem ersten Teil kennt, nämlich Ken. Auch wieder gespielt von Chow Yun-Fat. Und der setzt sich irgendwie auch da Motivation, warum etwas unklar, weil auch vermeintlich da wieder etwas fehlen könnte. Der setzt alles daran, unseren Lung wieder auf die Beine zu bringen und ihn wieder zu Verstand zu verhelfen. Und ihm natürlich auch die Nahrungsaufnahme wieder aufzuzwingen, denn der Ken hat ein Restaurant und ist da der coolste Chef und widersetzt sich den Schutzgelderpressern, die ihm dann aber auch kurzerhand den Laden in die Luft jagen. Und als Lung dann so langsam wieder zu Verstand kommt, reisen die beiden zurück nach Hongkong, verbünden sich mit Ho und Kit und wollen Rache nehmen an dem Assistenten, ehemaligen von Lung, dem Co., und schmieden einen Plan, wie sie das denn umsetzen können. Das ist zugegebenermaßen schon relativ weit in den Film rein erzählt. Aber anders lässt sich das so nicht zusammenfassen, weil wenn ich vorher aufgehört hätte, wüsste man gar nicht, worum es hier gehen soll. Weil die Handlung schon relativ konfus ist in der ersten Hälfte mal mindestens. Also man stellt sich hier relativ häufig die Frage, wo der für John Woo so bekannte Heroic Bloodshed Anteil denn stattfinden soll, wo sind die geilen Shootouts. Das ist schon, geht schon zwischendurch mal in eine Komödienrichtung, wenn ich mal so an diese Kühlschrankszene denke mit den Orangen. Ja, also wirkt schon relativ unorganisch. Wie hast du das empfunden?
Ich habe den, glaube ich, nur 2 Tage, nachdem ich den ersten Teil geguckt habe, gesehen und hatte aber nicht recherchiert. Deswegen war es ein interessanter Fakt, den du eingangs erwähnt hattest, dass eben der Schnitt ja ein anderes Ergebnis zutage gebracht hatte, als John Woo wahrscheinlich den geschnitten hätte. Ich finde, das merkt man in der Tonalität, weil der erste Better Tomorrow 1 war ein Film, den habe ich bestimmt 3 oder 4 Mal in meiner Jugendzeit gesehen, der mich wirklich geprägt hat. Den gucke ich total gerne und obwohl jetzt so viele Jahre dazwischen lagen, als ich den das letzte Mal gesehen habe und eben vor kurzem, kam so viel an Erinnerung hoch und hatte den zweiten damals nur einmal geguckt, aber wusste dann relativ schnell, warum ich den auch, also da ist kaum was aufgeploppt. Ja, es gibt so ein paar Momente, die mochte ich gerne, die konnte ich gut gucken, aber qualitativ, es ist dann doch schon eine andere Nummer als der erste Teil, ganz klar. Also ich kannte halt dann die Rollen, ja, es hat geholfen beim ersten Teil. Das hat für mich, war einer von mehreren Aspekten, die die ich einfach sehr gut fand. Ja, ist so dieser Konflikt zwischen Kit und seinem älteren Bruder. Thilung, wie heißt nochmal die Rolle im Film?
Ho. Ho, also genau. Die haben ja genau, alle, der heißt Sang Chi Ho und er heißt genau. Ja, Sang Chi Kit, glaube ich, oder so irgendwie.
Genau, genau. Also wird Meister Kit im Film genannt und eben ja. Ho. Ja, und diese Zerrissenheit dabei Kit wird halt im ersten Teil wunderbar einfach rausgearbeitet und weshalb dann eben ja der Film, der erste Teil eben auch von der Handlung so ist, wie er ist. Und beim zweiten gab es halt immer wieder die Momente, wo ich dem nicht ganz folgen konnte, wie die sich jetzt halt entscheiden. Es war irgendwie unausgereift. Der erste wirklich ein unglaublich ausgereifter Film, kombiniert halt mit dieser mega geilen Action, die beim zweiten Teil auch gut war. Ja, die hat mir auch gut gefallen. Aber insgesamt hat es dann gegen den ersten doch so leicht insgesamt abgestunken.
Ja, was man hier auf jeden Fall hervorheben muss, ohne zu spoilern, aber das Finale ist brachial gut. Mhm. Also das ist nämlich genau das, was John Woo meinte, da erkennt man ihn im Finale und ja, Mann, da erkennt man ihn, weil dieses Finale ist wirklich geisteskrank. Und das rettet für mich eine ganze Menge bei diesem Film, weil das halt Gott sei Dank als letzter Eindruck von diesem Film haften bleibt, weil ich würde mal so sagen, die letzten 20, 25 Minuten sind John Woo Prime. Das ist wirklich ganz geiles Action-Brett. Also das kann man schwer besser machen. Ja. Alleine deshalb war ich dann am Ende doch halbwegs wohlwollend noch, weil so dieser letzte Eindruck aus dem Film halt vieles, was davor geschehen ist, weggewischt hat. Und er ist mit seinen 105 Minuten, die er, glaube ich, nur geht, ja, ist ja auch noch relativ kurz. Also da hat sich dann die Produktionsseite durchgesetzt. Ich hätte gerne gesehen, was die 160-Minuten-Fassung von John Woo bedeutet und auch der andere Fokus auf den Figuren. Vielleicht wird da diese Zerrissenheit und einiges nochmal mehr herausgearbeitet. Und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, mit ein bisschen mehr Kontext wirkt dieses ganze Setting in Amerika mit Ken und Lung nicht so albern, wie es jetzt ist. Mhm. Weil jetzt wirkt es wirklich, was eigentlich dramatisch sein soll, wirkt wie Slapstick. Zumindest in der Szene, wo es um die Ernährung geht. Das ist wirklich nicht schön. Also in allen Facetten irgendwie merkwürdig und es sieht auch, und die Szene, in der Chow Yun-Fat dann da das Essen aus dem Kühlschrank wirft, ist auch nicht gut gespielt und es wirkt lächerlich und es soll aber dramatisch sein. Und das macht's irgendwie schwer zugänglich für mich. Aber wie gesagt, das Finale hat's echt nochmal rausgerissen.
Es wäre sonst ja auch kein John-Woo-Film so richtig, oder?
Das stimmt. Quentin Tarantino zum Beispiel ist ein Fan von dem Film. Mhm. Der läuft sogar in True Romance. Also konnte er da offensichtlich, Tony Scott war es, wa? Ja. Auch von überzeugen, das damit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob es im Skript stand. Habe ich leider noch nicht gelesen. Wollte ich immer mal machen. Ich wollte immer mal dieses ganze Skript lesen, was dann am Ende zu in True Romance und Natural Born Killers geteilt wurde. Das wollte ich eigentlich immer noch mal lesen. Mhm. Aber ja, er ist offensichtlich ein Fan davon gewesen. Ich kann es bei dem Finale verstehen, bei dem Rest eher weniger. Man sieht aber durchaus in manchen Tarantino-Filmen in den Finals der letzten Filme, wo er das mal gesehen hat, dass etwas so ausarten kann. Ja, vermeintlich, das weiß man nicht so genau, war der Film relativ günstig. Ich habe nur Schätzungen gefunden, wo es so um 150.000 US-Dollar liegt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich schätze mal, das haben schon die Blutpakete gekostet. Aber gut, man weiß es nicht. Vielleicht haben sie zu der Zeit alle noch ein bisschen weniger verlangt. Hat aber immerhin umgerechnet knapp 2,9 Millionen US-Dollar eingespielt. War also ein sehr erfolgreiches Werk, nach dem wunderbar geilen ersten Teil, wahrscheinlich auch aufgrund der Erwartungshaltung, sind erstmal viele reingerannt.
Ja, lief ja auch schon ein Jahr nach dem ersten Teil. Also der hat ja wirklich echt wie am Fließband die Filme produziert damals.
Ja, und man wünscht sich, er hätte den hier halt so machen dürfen, wie er wollte. Und man muss dann ja fast sagen, wenn man sich Bullet in the Head anguckt, dass es ein Segen war, dass er sich mit Choi Hawk überworfen hat und sich dann mit seinen Visionen etwas besser durchsetzen konnte. Auch den musste er ja schneiden, aber der hier ist wirklich verkrüppelt worden. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass da 55 Minuten fehlen, das ist schon hart. Da kann ich seinen Unmut auch durchaus nachvollziehen. Natürlich ist 160 Minuten lang und Wagnis, sowas ins Kino zu bringen. Man hätte aber auch ihn das selber machen lassen können. Oder wenigstens sein Okay einholen können für die finale Fassung. Ja. Weil die anderen Fassungen die anderen Filme von ihm sind auch 120 bis 130 Minuten lang. Es muss ja nicht 160 sein, aber hätte man ihm gesagt, Mensch, schneid doch mal 20, 30 Minuten raus. Das wäre sicherlich eine Option gewesen, aber ihn zu zwingen, das Ganze über 40 Minuten runterzuschneiden, war dann vielleicht etwas übers Ziel hinaus. Und das am Ende dann auf 55 Minuten noch hochzuregeln durch eine Fremdfirma ist schon hardcore. Da können wir eigentlich noch von Glück reden, dass sein Name da noch steht und er sich nicht Alan Smithy oder so genannt hat.
Genau.
Ja.
Alan komischerweise vielleicht.
Na, ja. Aber komischerweise kommt der Film eigentlich ansonsten ganz gut weg bei den Zahlen. Mhm. Bei IMDb ist er bei einer 7,2. Metascore konnte ich nicht finden. Und bei Letterboxd ist er bei einer 3,6, was ja der 7,2 quasi entsprechen würde. Ja, und ich konnte mich hier aufgrund des Finals noch zu einer 7,5 durchringen. Auch wenn ich weiß, dass er deutlich schwächer ist als der erste, bin ich hier trotzdem am Ende versöhnlich, weil ich dieses Finale so geil finde.
Ja, ich bin nicht so weit entfernt. Bin auch bei 7 Punkten noch gelandet, was aber halt vor allem im direkten Vergleich mit Teil 1 liegt. Ja. Ein isolierter betrachtet. Also die 7,5 sind auch schon verständlich.
Ja, man kann das schon machen. Der hat auch seine Momente. Der hat aber auch, wie gesagt, locker mal 30 Minuten, die ziemlich schwach sind.
Ja.
Was sehr, sehr, sehr schade ist.
Mhm.
Aber da der Film hier ja schon ungewollte Comedy-Elemente hat, wie ist ein Film von ihm, der gewollt Comedy hat?
Das ist doch ein super Übergang von dir. 4 Jahre später ist nämlich 1991 und ein Jahr nach dem gefloppten Bullet in the Head Killer Target entstanden, den ihr vielleicht mehr unter dem internationalen Titel Once a Thief kennt oder mal von gehört habt. Da hatte mich John Woo, wie gesagt, vor allem mit der Erfahrung des Flops, aber eben auch ein Jahr davor noch The Killer, eher härtere Kost gedreht und wollte einfach mal ein bisschen was Leichteres drehen. Ja, Actionfilm mit Comedy-Elementen und mit eigentlich seinem Stammschauspieler Cho Yun-Fat besetzt in der Hauptrolle als Joe oder Red Bean Pudding. Da fällt mir auch gerade ein, hat ihn mich vergessen zu erwähnen. Ja, Cho Yun-Fat wollte eigentlich auch am liebsten bei Bullet in the Head mitspielen, so wie in den Jahren davor eigentlich bei so gut wie jedem oder vielleicht sogar jedem John Woo-Film. Der aber gesagt hat, naja, die Rolle, für die er sich interessiert hat, die ist ein bisschen anders auszulegen, es würde nicht so passen. Ja, deswegen wunderbar, dass er hier wieder ihn akquirieren konnte und als sehr intensiv Kaugummi-Kauenden, tut mir leid, ich muss es einfach erwähnen, weil das ist so prägnant in dem Film. Spielt er hier zusammen auch mit Leslie Cheung. Hatten erwähnt, dass er bei City, hatten wir noch gar nicht. Hattest du den schon? Ich glaube nicht. Er spielt nämlich bei City Wolf. Hast du erwähnt, ja.
Ich hatte den ja gerade, der spielt im zweiten Teil.
Entschuldigung, genau. Spielt hier nämlich Jim oder Langform James. Und dritte im Bunde ist Cherry Chung. Die spielt hier Cherry und die oder Cherry. die weitestgehend in Hongkong-Filmen sonst mitgespielt hat. Und auch in dem Jahr bei anderen oder in einem anderen Film ihre letzte Rolle hat. Und keine Ahnung, ich konnte nicht recherchieren, was sie bewegt hatte als Schauspielerin oder der Schauspielerei den Rücken zuzuwenden. Auf jeden Fall war das dann hier einer ihrer letzten Filme und spielt im Einstieg nämlich die Freundin von Joe, also Cho Yun-Fat. Lustig, dass die teilweise auch ähnliche Namen haben wie ihre realen Namen. Mhm. Angesiedelt ist das Ganze nämlich dieses Mal in Frankreich, ja. Die drei, und das wird immer mal wieder in Rückblicken erzählt, sind nämlich auch Freunde seit Kindheitstagen, aber eher notgedrungen, weil nämlich alle drei Waisenkinder sind. Und da nämlich in Rückblicken auch erzählt wird, dass Joe, der hier gespielt wird von Kenneth Tsang, den hatten wir, glaube ich, noch nicht, aber du wirst ihn wahrscheinlich erwähnen bei The Killer. Der hat nämlich auch mitgespielt und vom Gesicht her mit Sicherheit vielen von euch bekannt, weil er nämlich auch bei The Replacement Killers mitgespielt hat, ja, 1998 von Antoine Fuqua. Auch da spielt ja Cho Yun-Fat, war dann eben eine der Rollen, wo er in Hollywood schon angekommen ist. Oder Kenneth Tsang kennt man auch aus Rush Hour 2 oder aus James Bond. Jetzt komme ich hier nicht mehr auf meine passenden Notizen.
Die Another Day.
Dankeschön. Stirb an einem anderen Tag, war der leuchtende deutsche Titel. Dankeschön.
Ja, also wenigstens übersetzt.
ein gern gesehenes Hongkong-Gesicht bei diversen Hollywood-Filmen in irgendwelchen Nebenrollen, oft als Bösewicht oder als irgendwie so Polizeioffizier. Genau, der ist nämlich eigentlich in diesem Film hier egoistisch unterwegs und trainiert als vermeintliche Vaterfigur die Kiddies im Diebstahl und nimmt die so halt unter seine Fittiche. Und deswegen ist das nämlich auch der Anlass, warum sie überhaupt in Frankreich unterwegs sind, weil sie nämlich für ihren, in Anführungszeichen, Vater so ein berühmtes Gemälde stehlen sollen, was halt auf dem Schwarzmarkt eine Menge Kohle bringen soll. Also da sprechen wir über einen Betrag in Millionenhöhe. Und ja, so trainiert wie die drei natürlich sind, brechen sie dann auch in, ich weiß gar nicht, was es ist, ist kein Museum, wirkt halt so wie ein Lager für Exponate oder irgendein Privatanwesen, wo das Gemälde sich befindet. Du hast es anscheinend mehr geblickt als ich.
Also das erste holen sie sich ja auf der Straße beim Transport und das zweite ist dann irgendwie so ein Anwesen, so ein Privatbesitz.
Stimmt. Und diesen Szenen wird halt immer wieder, werden halt immer wieder Comedy-Elemente der leichteren Art eingesetzt. Ja, manches hat bei mir ganz gut funktioniert. Es gibt auch mal Tanzszenen. Ich springe mal kurz, um einfach ein Comedy-Element herbeizuzaubern. Ja, Tanzszenen, wo sie, glaube ich, den Auftrag hat, einem Typen dann was zu klauen und der so eine Zuckerstange aus der Weste rauszieht. Sowas fand ich dann immer ganz lustig. Manche Sachen für vielleicht europäische oder westliche Augen da ein bisschen drüber. Also auch Choi und Fett vor allem spielt hier wunderbar zugespitzt oder überspitzt. Und bei dem Diebstahl des ziemlich wertvollen Gemäldes, ja, erkennen sie dann irgendwie, oh, ziemlich bescheuert, ja, kippen halt irgendwie teuren Wein in Gläser, um dann durch diese Gläser zu sehen, dass da eigentlich Laser sind, die Alarm geben, wenn man halt die Lichtschranke durchbricht. Also wird sich da artistisch, aber auch komödiantisch durch diese Laser dann quasi gesprungen und Lambada gewippt.
Also hier haben wir quasi John Woos Ocean's 12.
Ja, das stimmt.
Der Nachtfuchs ist unterwegs.
Ja, ja. Also Ideenvielfalt, ja, die wahrscheinlich auch nicht nur ihm, durch ihn zustande kam, weil hier war nämlich auch beim Drehbuch wieder Janet Chun, die ich ja schon bei Bullet in the Head erwähnt hatte, aber eben auch Clifton Coe. Was der für einen Einfluss im Drehbuch hat, weiß ich nicht oder kann es mir auch nicht erahnen, weil der hat eben sonst fast ausschließlich Hongkong oder chinesische Filme gedreht, die auf keinen internationalen Verleih hatten. Genau, also hier, ja, der Versuch über 108 Minuten Action mit Comedy zusammenzuführen, hatte bei mir immer mal wieder ganz gut funktioniert, manchmal auch nicht. Komischerweise aber auch bei den Action-Szenen manchmal nicht, ja. Also das Gemälde wird, so viel kann ich vielleicht noch erwähnen, erfolgreich gestohlen, aber natürlich Polizei hinter den her, aber eben auch, ja, Gangster, die auch das Gemälde an sich reißen wollen. Da gibt es dann Baller-Action-mäßige Auseinandersetzung am Hafen und ja, ein bisschen absurd, ja. Das Publikum, was da sitzt, flieht natürlich, aber irgendwie Eltern vergessen da ihr Kind mitzuretten, was dann im Kugelhagel weinend da rumsteht. Und ja, Jim, auf den halt, weil er das Gemälde am Rücken, auf den Rücken in so einer Rolle gespannt hat, auf den die ganze Zeit geballert wird, ja, weil natürlich er umgebracht werden soll und das Gemälde an sich gerissen werden soll, stürmt halt auf dieses Kind zu, um es zu retten. Ja, fand ich ein bisschen absurd, dass dann die Person, auf die am meisten geschossen wird, zum Kind rennt. Egal, das sind dann so ein paar Kleinigkeiten gewesen, die es für mich nicht ganz so rund gemacht hatten. Aber er wird eben auch von einem Boot aus versucht, abgeknallt zu werden. Und weil dann eben Joe, also Choi und Fett, versucht, ihnen das Leben zu retten, rast er mit einem Auto von dem Steg aus in dieses Boot und stirbt dabei vermeintlich. Ja, ob es wirklich so ist oder ob seine geliebte Holde Cherie ihn dann doch wieder in die Arme schließen kann und was mit dem Gemälde alles passiert und ob es zum Gangsterboss kommt oder ob, das möchte ich vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber erwähnen, die andere Vaterfigur, ja, Chu, vielleicht doch positiven Einfluss hat, weil der nämlich auch dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sich um die Waisenkinder gekümmert hat. Der wird nämlich gespielt von Kong Chu, der eine große Rolle bei The Killer zum Beispiel hat. Macht das, finde ich, schauspielerisch auch nochmal runder, dieses Ding hier. Ja, also ich bin so mit gemischten Gefühlen raus. Die Action, die man zu sehen bekommen hat, war John Woo-mäßig größtenteils mehr als solide. Die Witze haben teilweise funktioniert, manchmal auch nicht. Ansonsten, ja, war es wirklich halt leichtere Kost. Und das Drehbuch war jetzt auch nicht besonders komplex. Also kann man mal gucken, aus meiner Sicht. Man hat aber auch nicht so wahnsinnig viel verpasst, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. So mal als ganz kurzes Fazit vielleicht. Wie hast du denn rezipiert?
Ja, also ich habe mich mit dem zwischenzeitlich echt ein bisschen schwer getan, weil der hatte schon echt unnötiges Slapstick an Stellen, wo es nicht passte. Trotzdem ist Chow Yun-Fat einfach ein cooler Motherfucker auf ihr. Alleine diese Haare, Mann.
Ja.
Wie cool der einfach mit seiner Frisur jedes Mal aussieht.
Der hat schon ein krasses Gesamtauftreten. Also
ja, der ist schon
für mich auch einfach immer charismatisch.
Ja, der ist schon ein richtig, richtig cooler Typ. Ich fand auch hier das Finale wieder gut. So, das hat auch nochmal ein bisschen was wettgemacht. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Banger wie bei Better Tomorrow 2, aber hat auch schon so seine Momente, hat auch ein paar lustige Momente drin, die dann, oder ja, ich weiß nicht, ob die lustig sein sollen.
Doch, da ein paar schon mit den Elektroschocks, nenne ich es mal. Ich glaube, das war nicht durchgehend immer nur ernst gemeint.
Naja, und der Kartenmann wahrscheinlich auch nicht.
Ja, das stimmt. Das Finale macht es ja auch hier wieder nochmal ein bisschen runder und sehenswerter. Und ja.
Ja. Ja, nur so in Summe war es jetzt für mich der Schwächste in der Selection hier.
Nee, ja, war's genau. Gar nicht,
das war The Killer.
Ja,
der 2024er. Ja. Aber in der Retrospektive, die wir ja haben, ist es da schon einer der Schwächeren. Mhm. Den kann man schon machen. Das ist leichte, angenehme Kost. Wenn man John Woo mal vervollständigen will, sollte man ihn mitnehmen und man sollte ihn auch nicht verwechseln mit dem Remake, was John Woo selber in Kanada gedreht hat, 2-3 Jahre später. Ich weiß gar nicht mehr, von wann das war. Es kam auf jeden Fall ein paar Jahre später. Und es gab auch noch einen Film, der so heißt. Also wer Once a Thief bei Letterboxd eingibt, findet 3 Titel, was unglaublich verwirrend ist. Ja. 2 davon sind von John Woo.
Und genau, einer ist nämlich mit Alain Delon von 1965 und ich will es auch nur, also cool, dass du das erwähnst, weil ich will es nämlich auch bewusst erwähnen, man sich nicht irritieren lassen soll, wenn man nämlich bei dem von 1991 gelandet ist auf IMDb, weil da werden einem Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder mit Alain Delon präsentiert, da hat irgendwie die Verknüpfung bei IMDb nicht ganz richtig hingehauen, ja, also ich glaube, die Bilder von 1965 sollten nicht repräsentativ hier bei dem Film greifen, sieht man aber trotzdem. Naja, IMDb hilft einem oft schon, aber manchmal gibt es dann doch so ein paar fehlerhafte Informationen. Naja.
Ja.
Ja, was vielleicht auch ausschlaggebend bei diesem Film war, weshalb die Qualität zwischendurch mal schwankt. Alter, vom ersten Tag Drehbeginn bis erstes Screening, ja, also Zeigen des Endprodukts, vergingen gerade mal 10 Wochen. Das merkt man halt hier halt immer wieder. Ja, 108 Minuten lang. Die haben wahrscheinlich das Ding wirklich unglaublich schnell runtergerattert in weitestgehend Frankreich. Ja, gedreht wurde in Cannes, Nizza und Paris und auch ein paar Sachen sogar noch in Hongkong. Ja, das war anscheinend schon anspruchsvoll. Hier wurde agil gearbeitet.
Ja. Schön auf Masse.
Ja.
Zeit. Haben sie gut gemacht.
Ja, also dafür echt Respekt. Kann man das Ergebnis doch dann schon insgesamt gucken. Ich habe nur ein Spiel gefunden in Hongkong-Dollar auf IMDb. Ja, also die etwas über 33 Millionen Hongkong-Dollar sind umgerechnet 4,3 Millionen Dollar Stand heute. Hat John Woo doch seinen Flop mit Bullet in the Head wieder wettgemacht und hatte eben auch noch Geld übrig gelassen für seinen nächsten Film, was Hardboiled war, den ich ja auch sehr mag. Jo, hast du noch was zum Film zu ergänzen? Weil sonst würde ich auch einfach nur noch Punkte bringen wollen.
Ja, das machen wir.
Okay. Ja, bei IMDb liegt er bei einer 6,7. Ja, also kann man schon mal gucken. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Ist irgendwie repräsentativ. Metascore gibt's nicht. Die Letterboxd-Community ist da ziemlich genau auch unterwegs. Nämlich bei, was ist ziemlich genau? 3,4 von 5. Also ist eigentlich, ja, genau das Gleiche. Und ich bin da auch ähnlich gelandet. Bei mir hat der Film es zu einer 6,5 geschafft.
Ja, bei mir hat das leider nur auf eine 5,5 geschafft. Aber ich habe auch so eine halbe Allergie gegen Slapstick in Filmen, wo coole Leute mitspielen. Das da ist immer so ein bisschen so Gänsehaut-Feeling. Aber dafür ist er dann trotzdem noch ganz gut durchgekommen und auch bei mir dann noch relativ positiv hinten raus gelandet.
Auf jeden Fall positiver als The Killer Remake.
Ja, das stimmt. Dann hoffen wir mal, dass das The Killer Original von ihm bei mir etwas besser wegkommt, sonst werde ich wahrscheinlich öffentlich gesteinigt. Denn, das kann ich schon mal verraten, ich habe den Film mal gesehen im Rahmen einer Sichtung mit Freunden, als wir so einen Filmabend gemacht haben. Und da hatten wir aber den Hongkong Cut, also die kürzere Fassung. Mhm. Auf die Cut-Versionen gehe ich gleich später nochmal ein. Denn wir sind hier erstmal bei einem Film, der auch wieder ein Film vieler Titel ist. Die meisten werden ihn unter The Killer kennen. Wer ihn ganz, ganz früher mal gesehen hat, kennt ihn in Deutschland vielleicht unter Blast Killer. Es gab ein paar mehr Filme, die von John Woo mit irgendwas mit Blast übersetzt wurden.
Blast Heroes
zum Beispiel. Blast Heroes gab es nämlich auch noch. Und korrekt übersetzt würde dieser Film eigentlich heißen Bloodshed of Two Heroes. Also Blutvergießen zweier Helden. Und auch darauf basiert so ein bisschen dieses Genre, was das Ganze dann ja irgendwann mal umfasst hat, nämlich Heroic Bloodshed, hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt.
So ein geiler Genre-Titel, ey.
Das ist wirklich das ist der beste Genre-Titel, den es gibt. Das kann gar nicht besser sein eigentlich. Ja, und hier sind wir im Jahr 1989, du hattest es ja gerade schon erwähnt, da war er noch mit den ernsten Stoffen zugewandt, bevor er sich dann mit Want the Thief einem etwas leichteren Film gewidmet hat. Und das hier wird von vielen so als sein Meisterwerk erachtet. Und ich war damals nach der ersten Sichtung etwas von Unverständnis gezeichnet. Ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob wir den Hongkong Cut oder die deutsche DVD-Fassung gesehen haben, die dann noch kürzer war. Ich habe den Film auf jeden Fall nicht so wahrgenommen, wie ich ihn jetzt am Wochenende wahrnehmen konnte.
So ging es mir auch, weshalb ich auch ganz stark vermute, ich habe damals einfach die beschissene deutsche gekürzte Videofassung gesehen.
Ja, und ich vermute nämlich auch, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht so wahrgenommen wie jetzt. Und ich hatte, das war wirklich schick, denn ich hatte Freitagabend hatte ich Zeit. So. Meine Liebste ist in Urlaub gefahren, um gegen die Traurigkeit des Alleinseins anzuarbeiten, dachte ich mir so, heute Abend setzt du dich hin, machst deine schöne Hintergrundbeleuchtung von der Firma Philips an, machst richtig gute Stimmung, machst dir einen Snack, stellst dir ein paar Gläser Wasser hin und gönnst dir diesen Film bei vollster Aufmerksamkeit in der Taiwan-Langfassung, die jetzt letztes Jahr, glaube ich, war es, auf Blu-ray in Deutschland erschienen ist. Und das war mal so mein Freitagabend. Und Mann, ich hatte einen richtig guten Freitagabend. Das heißt, The Killer konnte mir die Traurigkeit aus den Knochen schießen. Und was habe ich mich in diesem Film bei der ersten Sichtung getäuscht? Und ja, ich habe schon erwähnt, ich habe die neue Blu-ray-Fassung gesehen. Ich möchte euch hier an dieser Stelle nochmal ganz eindringlich auf die Banausen-Episode 350 verweisen. Deswegen werde ich auch die gängigen Trivia-Facts hier einfach mal galant weglassen. Wenn ihr die wissen wollt, hört euch diese Folge an. Ich hatte damals gestern auch schon ein bisschen was zu der Blu-ray gesagt. Könntet ihr auch danach hören, aber ich sag's hier nochmal. Denn es gab so einen lustigen Blumenladen namens Blumen bei Alice, der diesen Film durch die FSK geboxt hat. Und keiner weiß, also spätestens seit der FSK-Prüfung musste man dann leider zugestehen, dass das Ganze mit rechten Dingen zugeht und nicht irgendein Billo-Bootleg ist, weil an diesem Cover schreit wirklich alles danach, dass es ein Bootleg ist.
Ich erinnere mich noch an die Forendiskussion. Ja. Jetzt macht's Klingeling. Du hattest, glaube ich, ich kam's gerade in Schwanken, ob das noch 2023 war, weil der Film kam nämlich am 8. Dezember 2023 raus. Ja, also kurz vor Jahreswechsel. Ja. Und stimmt, und gerade bei den John Woo-Filmen, ja, da gibt es nämlich diverse Bootlegs der letzten Jahre. Ja, Better Tomorrow, alle drei Filme kamen so raus. Entschuldige, wenn, wolltest du das auch erwähnen? Ich will das nicht vor.
Nee, das kannst du ruhig machen.
The Killer kam nämlich auch, Bullet in the Head kam auch beim gleichen Bootleg, als gleiche Bootleg-Aufmachung raus, ja, und alles waren höchstwahrscheinlich nur Upscales von den DVDs, also qualitativ wirklich minderwertig. Das hatte ich vergessen zu erwähnen, weil bei Killer Target oder Once a Thief war nämlich die Qualität der Blu-ray auch relativ bescheiden. Also war eine offizielle Veröffentlichung, aber das Master ist jetzt nicht so glücklich gewesen. Also möglicherweise auch nur ein Upscale der DVD, ich weiß es nicht genau. Ja, deswegen hat mich das auch wahnsinnig gefreut. Aber weil eben das Label nicht so bekannt war oder noch gar nicht bekannt war.
Gar nicht. Also es war quasi so das Erstrelease. Das wurde auch nur abgekürzt mit BBA am Anfang, bis dann Leute irgendwann rausgefunden haben unten im Impressum, dass es halt Blumen bei Alice ist. Ja. Also wirklich ein Blumenladen.
War dann die Vermutung halt bei vielen einfach groß, okay, wieder ein neues Bootleg. Da will irgendjemand wieder einfach Kohle verdienen mit einem beliebten Film und ja, Lizenz ist nicht eingeholt worden, etc., etc.
Ja, und da gingen halt auch viele Warnlichter an, weil es gab eine Seite, die hieß Hong Kong Uncut. Und die hat diese ganzen Bootlegs rausgeballert. Man hat häufig Geld bezahlt und ich war einer davon, weil alle Menschen auf der Jagd waren nach dieser Taiwan-Fassung. Nach der taiwanesischen VHS-Langfassung und die hatten das auf ihrer Blu-ray drauf und diese Blu-ray von denen, ich habe denen, weiß ich gar nicht mehr, 25, 30 Euro überwiesen, da ist halt nie was gekommen, so ging es ganz vielen, kam irgendwann mal raus, das ist wohl so eine Ein-Mann-Firma und der Mann ist einfach nicht mit seinen Bootlegs hinterhergekommen, also der hat das gar nicht böse gemeint, dass er nichts geschickt hat, aber er hat einfach es nicht geschafft, das zu schicken.
Lustig.
Er wollte aber gerne.
Ich habe mir das erst frisch durchgelesen auf schnittberichte.com, wo das eben auch nochmal genau erwähnt wird. Wird sogar der Name der Person benannt. Okay, du bist eins der, in Anführungszeichen, Crowdfunding-Opfer.
Ich war eins der Opfer und diese Blumen bei Alice Blu-ray hat halt original dieselbe Vorderseite. Und alleine deshalb gingen bei den ganzen Leuten, die das gesehen haben, beim ersten Mal halt alle Alarmlampen an. Und dann kommt das auch noch dazu, dass du dir dann das Ding umdrehst und auf der Rückseite ist einfach ein Bild aus A Better Tomorrow, wie sich Chow Yun-Fat eine Kippe mit einem Geldschein anzündet. Und, da schließt sich dann jetzt der Kreis, ein Bild aus John Woos Spiel Stranglehold.
Ja.
Also da ist einfach ganz frech ein PC-Bild drauf, wo man ganz klar sieht, dass es ein animierter Spielecharakter ist, der A, nichts mit The Killer zu tun hat und B, auch kein realer Mensch ist, auch wenn es Chow Yun-Fat sein soll.
Vielleicht waren das einfach lizenzfreie Fotos zu irgendwie in dem Kontext John Wood, der man sich bedienen konnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch die ersten Fotos sind, wenn du den Namen Chow Yun-Fat bei Google eingibst, die dann kommen. So, das kann halt auch sein. Ja, und spätestens als dann irgendwann klar war, okay, das Ding ist durch die FSK durch, das muss man ja beantragen und auch bezahlen, dann muss das ja wohl offiziell sein. Ja, und so konnte man das Ding dann irgendwann bei Amazon für schlanke 30 Euro erwerben, was natürlich auch ein stattlicher Preis ist, haben sich auch viele darüber ausgekotzt, gerade bei Schnittberichte in den Foren, dass das viel zu teuer ist.
Normalerweise kommen ja solche Art von Filmen dann auch im Mediabook raus, ja, für die Filmliebhaber, die sowieso den Film kaufen würden. Und da bist du ja bei 30 Euro. Mittlerweile eher bei 35 Euro dabei. Das war schon ein Ding. Ähnlich wie bei Bullet in the Head. Ja, auch als Keepcase einfach nur schnöde Plastikhülle rausgebracht. Ja, auch dafür mussten wir Leute ordentlich in die Tasche greifen.
Ja, und hier hat man dann halt aber die Taiwan-Langfassung, die auf der französischen Langfassung basiert. Also auf dem Cut, also es, The Killer ist ein Cut-Massaker. Was es da alles an Fassungen gibt, ist wirklich unglaublich. Und die französische Langfassung basiert wiederum auf der taiwanesischen VHS-Fassung, wurde aber ein wenig umgeschnitten und sogar noch aus Szenen erweitert, die nicht mal in der Taiwan-Langfassung drin sind, die dann als Deleted Scenes waren. So, die französische Fassung hat dafür dann wieder 9 Stellen, also mit insgesamt 7 Minuten, aus dem Taiwan-Cut rausgekürzt. Also war es auch nicht der vollständige Cut des Films. Und diese 7 Minuten findet man hier auf der Disc als Deleted Scenes.
Mhm.
Also wenn man die Deleted Scenes und die Taiwan-Langfassung anguckt, hat man theoretisch den Film einmal komplett gesehen. Wie also alles, was man zur Verfügung hat. Bisschen schade, dass man nicht noch eine Version drauf geklatscht hat, wo das mit drin wäre. Also die Mühe hätte man sich vielleicht dann mal geben können. Das hätte vielleicht auch ein vernünftiges Label vielleicht noch gemacht. Naja, Blumen bei Alice wird sich nicht hinsetzen und den Film nochmal schneiden. Oder haben sie zumindest nicht so gemacht.
Ja. Die haben übrigens den, also Bullet in the Head und der hier haben den gleichen Vertrieb, also Cargo Records. Allerdings ist, Blumen bei Alice hatte nicht Bullet in the Head, die Blu-ray.
Aber die sollen Hardboiled noch haben. Entweder haben die schon oder die kommt noch. Die war auf jeden Fall sofort angekündigt danach.
Genau. Die kommt noch.
Also das
hatte ich mir schon vor einem halben Jahr oder so, wann die Ankündigung kam, vorbestellt.
Ja, und das soll auch wieder in einem Spezialcut sein, in einer Fassung. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der Festival-Cut war oder eher. Es gibt da auch irgendeine Cut-Fassung, auf die Leute richtig Bock haben. Ja, machen wir uns nichts vor, die Scheiße kaufe ich mir auch wieder. Das kostet dann auch wieder 30 Euro für eine schnöde M-Ray, aber was soll's. Man hat ja sonst nichts, wofür man Geld ausgibt.
Wusstest du eigentlich, dass M-Ray der Markenname dann quasi ist für diese Hüllenart?
Mhm.
Ja. Also du bist auch dann bei Mineralwasser bestellst du Seltas, oder?
Nee, Volvic.
Sehr gut.
Scheiß Kohlensäure. Ja. Bah. Nee, aber
bei mir passiert es immer noch bei Küchenrolle. Ja, da sage ich, ab und zu sage ich auch noch Ceva, obwohl ich eigentlich neutral das Küchenpapier oder die Küchenrolle meine.
Dabei geht's bei mir, weil das habe ich im beruflichen Kontext häufiger mal, dass ich dann Küchenrolle sagen muss. Aber bei so ganz schnöden Sachen.
Tempo, bist du der Tempotyp oder bist du? Ja, okay.
Ja, oder gib mir mal eine Spackschraube. Ja.
Ey, ja, hat sich bei mir bis heute nicht richtig verankert, dass das natürlich auch der Markenname ist. Was war das nochmal? Innensechskant? Nee.
Sechskant in oder Gewindeschraube.
Ja, irgendwie so was, Alter. Bescheuerterweise haben die ja auch dann immer längere Namen. Ja, Taschentücher. Hast du mehr Vokale als bei Tempo? Also,
ist halt alles.
Stimmt
doch. Ich finde M-Ray ist ein geiles Wort.
Ja, voll, absolut, ja. Und die hatten ja auch einfach anständig, qualitativ die anständigsten Hüllen, wenn man jetzt das inliegende Dreizack-Tray für die doppelte DVD, also die zweite DVD mal weglässt. Das war Schrott. Mhm. Ja, ansonsten waren das immer qualitativ Top-Hüllen.
Ja, und ich finde, die hier ist auch echt ganz schön. Das ist ja so eine rote und das Cover ist dann weiß. Das sieht eigentlich ganz geil aus, wenn das Cover nicht so ein Photoshop-Massaker aus der Hölle wäre und auch wirklich Szenen aus dem Film enthalten würde, wäre das schon ziemlich sexy.
Aber hey, immerhin besser als A Better Tomorrow 2, weil da das Mediabook, ich weiß nicht, ich glaube, kam auch in 2 Cover-Varianten oder vielleicht 3 raus, weiß ich nicht mehr. Da wurde auch einfach sogar auf dem Titelmotiv, ja? Hast du eigentlich ein cooles Motiv mit Scheuern Fett und einer Shotgun drauf? Und dann ist da unten rechts aber auch einfach irgendein Bild von irgendeiner Szene aus dem Film raufgeklatscht. So wirklich einfach, wirklich nur Copy und Paste. Nicht mal mit einem Übergang oder so, sondern einfach nur ein rechteckiges Ding noch mit draufgeballert. Wird so deplatziert. Naja, egal.
Also sorry. so wie Guest die Vorschaubilder immer machen.
Ey, viel professioneller, was da bei den Banausen abläuft an Vorschaubildern.
Das stimmt.
Ja. Eigentlich könnte Guest beauftragt werden von diesen Filmvertrieben, ja, die Cover von Mediabooks zu gestalten.
Kann er ja. Und Guest-Style gibt ihm ja auch recht. Das wird ja auch von anderen teilweise übernommen, wie das aussieht.
Ja. Anscheinend hat Guess sich unsere Pen & Pixel-Folge zu Herzen genommen und vielleicht ja auch deren Stil nochmal mit einfließen lassen.
Das wäre geil, wenn es auch plötzlich so Bling-Bling-Cover hätte. Hätte auch was. Bling-Bling-Bewegtbild-Banausen.
Oh ja, shit. 5-fach B.
Läuft. Ja, so. zurück, wie auch
voll der Ausflug.
Wie weit wir auch abgedriftet sind, aber zurück zu The Killer. Ja, und diese Fassung habe ich mir jetzt angeguckt. Anders als andere bin ich mit der Bildaufbereitung völlig einverstanden. Ja,
ich auch.
Es gibt ganz viele, die sich dabei Schnittberichte unten auskotzen, dass das scheiße aussieht und bla, das sieht sehr aus wie die, weiß ich gar nicht mehr, ob es EMS war. Ich meine ja, die DVD davon. Ja, ich fand das Bild völlig in Ordnung. Mhm. Es war gut. Am Score haben sie noch ein bisschen was rumgefriemelt und das auch wieder auf das Beliebtere rübergebracht. An der Synchro haben sie, glaube ich, noch was gemacht. Wer die jetzt geguckt hat, ich nicht. Da haben sie, glaube ich, auch noch was geschraubt. Da gibt es nämlich, meine ich, auch zwei Fassungen.
Genau, die haben einfach nachsynchronisiert. Das ist, genau. Und das haben die, ich habe sogar die deutsche Synchronfassung geguckt, haben sie gut hinbekommen.
Ja, das war gut. Ja, wie gesagt, wer noch mal mehr in die Trivia-Abteilung will, hört in die Banausen-Episode 350 rein. Das haben die beiden natürlich wie immer herausragend besprochen, das Thema.
Ich bin ja dann total gespannt, ob du noch Punkte von denen auch irgendwie im Kopf hast. Das würde mich am Ende auch nochmal interessieren, wie die den oder punktemäßig versehen haben.
Ja, das können wir auf jeden Fall rausfinden.
Okay, wenn du selber klicken musst, ich mache das parallel, weil du hast noch was zum Film zu erzählen.
Ja, dann mach das gerne parallel. Ich müsste sonst hier noch eben ein neues Sheet aufmachen, aber dann erzähle ich mal was zu der Handlung. So, denn wir verfolgen hier Jeff. Und Jeff wird gespielt von Chow Yun-Fat. Er ist ein Profikiller. Prinzipiell, ihr habt die Handlung gerade von dem anderen The Killer gehört. Es lehnt sich an. Und er führt einen Auftrag aus und dabei erblindet die Sängerin Jenny. Im Neuen heißt sie Jen, hier heißt sie noch Jenny. Und weil ihn die Schuldgefühle ein wenig plagen, dass er eine unbeteiligte Dritte mit reingezogen hat, möchte er und er nähert sich ihr relativ subtil. Am Anfang beobachtet er sie nur ein bisschen und dann, als sie dann von mehreren Leuten oder von zwei Leuten auf der Straße ausgeraubt und vergewaltigt werden soll, schreitet er dann ein und so treffen sie sich dann. Und die blinde Jenny erkennt ihn natürlich nicht, weil sie hatte ihn bei dem Massaker gesehen, aber nicht gehört. Und so weiß sie am Anfang anhand seiner Stimme halt nicht, dass er das ist. Und er beschließt halt, dass er ihre Augenoperation irgendwie finanzieren will. Und dafür nimmt er noch einen letzten großen Auftrag von einem Triadenboss an und fordert dafür auch eine ziemlich stattliche Summe, damit er sich dann halt mit Jenny aus dem Staub machen kann und ihre Augen-OP bezahlen kann. Ja. Und das ist, also er soll einen Triadenboss ebenfalls töten, im Auftrag dessen Neffens. Und das soll dann auf einem Drachenboot-Festival stattfinden. Und das ist schon wirklich eine ziemlich legendäre Szene. Auch in ihrer Machart war die relativ einzigartig, weil das musste alles sehr gut gemacht werden und die mussten auch aufgrund von Vorschriften haben die auch echte Waffen benutzt. Aber wie gesagt, hört in die Banausen-Episode rein, da kommt ihr dahin. Das ist eine wundervoll gemachte Szene und da schließt sich auch wieder ein Kreis, denn auch da schießt jemand von einem Boot, wie bei Once a Thief. Nur diesmal der andere. Und als Jeff dann nach seinem geglückten Attentat davonfährt, kommen die Polizisten Lee und sein Partner Randy. Was hat sich der Name aus?
Der ist wirklich so cool, dass du es erwähnst, weil ich musste auch so lachen, weil Jeff ist ja auch in dem Film nur die Kurzform von Jeffrey. Ja, ja. Ständig hört man Jenny, Jeffrey, Randy und da gibt's ja noch einen Sydney.
Ja, das ist schon wirklich ein Highlight, ey.
Alter, als wenn man irgendwo in Berlin-Marzahn vielleicht unterwegs ist. Entschuldigung, das klang jetzt stereotypisch.
Ja, aber es trifft sehr irgendwie. Es ist schon echt ein Traum. Ja, und die verfolgen ihn dann und kommen ihm immer näher auf die Schliche. Aber als gerade der Lee ist auch so als Cop bekannt, der ein bisschen das Gesetz zu seinen Gunsten und nach seinem Gerechtigkeitssinn ausdehnt, der kommt ihm immer näher. Aber als er halt bemerkt, was zwischen Jenny und Jeff vonstatten geht, beginnt er langsam in mehreren Konfrontationen mit ihm Sympathie für ihn zu empfinden und ihn auch nachzuvollziehen. Weil als er das erste Mal auf ihn trifft, entscheidet sich Jeff halt auch ein Mädchen zu retten, während er in einem Shootout mit den Handlangern von dem Johnny ist. auch, dass nochmal. Er auch Johnny heißt. Das ist echt der Knaller.
Ich kann nicht mehr. Ich fand auch die Szene echt geil gemacht, wie er dann ja, aufgrund des skeptischen Blicks des Mädchens dann nochmal seine Sonnenbrille abnimmt und dann mal die versucht, die Reflexion, das Spiegelbild zu ahnen. Ja, geiler Moment.
Ja, das ist richtig cool. Und man muss auch wirklich sagen, in diesem Attentat auf dem Drachenboot-Festival, Choi und Fat mit einem Schnauzmann, das sieht so geil aus.
Ja, voll.
Genau, der sieht richtig stylisch
Haare.
Ja, das sieht richtig geil aus. Voll. Oder wirklich, wirklich cool.
Hab ja leider die Episode der Banausen nicht gehört, kenne also nicht alle Trivia-Facts, aber für mich wirkte, ich fand die auch richtig geil gemacht, diese Szene auf dem Boot mit dem ganzen Drumherum. Ich hatte ja irgendwie den Eindruck beim Gucken, ey, die haben da einfach ein reales Event.
Haben sie,
okay.
Das hat so stattgefunden, das haben cool. die da eingeflochten.
Cool, mega.
Ja.
Wirkt irgendwie auch total authentisch dadurch.
Ja, und auch, ich glaube, ein Teil der Panik, die dann ausbricht, ist auch tatsächlich real gewesen. Und da musste hinterher die Polizei sehr doll besänftigt und
geschmiert werden. Kann ich mir vorstellen, dass sie nicht so amused darüber waren, Alter.
Nee, das war nicht so geil.
Oh Mann.
Ja, also da auch wieder viel Guerilla-Filmmaking dabei. Aber das Ergebnis gibt ihm an dieser Stelle auf jeden Fall mal recht. Ja, wir haben hier in der Hauptrolle den schon hundertfach erwähnten coolsten Mann Hongkongs. Als Inspektor Lee haben wir hier Danny Lee Saoyin. Den kennt man zum Beispiel auch aus City on Fire, der die Vorlage für Reservoir Dogs in Teilen ist. Den wollte ich auch unbedingt nochmal sehen, den kenne ich auch noch nicht. Der fehlt mir auch immer noch. Und der spielt in einem Trash-Film mit, den ich auch unbedingt sehen muss, das Super Inframan.
Ich lese es gerade, den habe ich mal gesehen.
Geil.
Ja, ich habe sogar die Blu-ray zu Hause, glaube ich. Ja.
Dieses Cover sieht so aus, als wenn ich den Film lieben würde.
Ja.
Muss einfach so sein.
Ist guter Trash, auf jeden Fall.
Sehr schön. Die Jenny wird gespielt von Sally Yeh. Die kennt man vielleicht aus dem Jackie Chan-Film The Protector oder aus Shanghai Blues.
Ja,
und dann haben wir hier noch einen Kollegen, der Xing Fuyon, der spielt in A Better Tomorrow 1 und 2 mit. Den haben wir dann ja eben auch schon mal gehabt, aber da spielt er ja eine kleinere Rolle, deswegen war er da nicht im Hauptcast genannt. Ja, und wie gesagt, hier gab es halt mehrere Fassungen. Ich vermute, dass ich mal die 90-minütige gesehen habe, vielleicht auch die 110-minütigen in Hongkong-Cut. Aber ich habe jetzt die Taiwan-Fassung mit 131 Minuten gesehen und oh boy, ist die es wert. Also das ist schon, es war für mich jetzt nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil hier sind auch viele, es ist ganz viele Schnitte, die nur so 1 bis 2 Sekunden ausmachen. Also wer da mal Bock hat, wie gesagt, schaut mal auf Schnittberichte vorbei, Dave hat es eben schon empfohlen. Guckt euch da gerne mal die Vergleiche der Fassungen an. Aber es sind halt auch ein paar Gewaltsachen dabei. Ein brennender Typ fällt aus so einer explodierenden Hütte raus. Irgendwer fällt blutüberströmt in Bambusstöcke. Solche Szenen sind da halt auch noch dabei. Am Ende in der eben schon mal bei dem anderen The Killer erwähnten Kirche, die hier 100 Milliarden mal cooler ist, gibt's noch eine längere Dialogszene, die komplett fehlte.
Ah, ja.
Die ich finde aber auch echt ganz wertig ist. Also die kann man schon da drin gebrauchen, sich die drei Protagonisten nochmal unterhalten und sich so ein bisschen auf das große Finale einschwören und sich da nochmal ein bisschen das unterfüttern, finde ich schon, dass man die Szene durchaus gut gebrauchen kann. Ich hatte hier auf jeden Fall Mörder viel mehr Spaß als beim letzten Mal und der Film ist in meiner Gunst deutlich gestiegen. Du hast auch die Taiwan-Fassung gesehen?
Ja.
Sehr schön. Kanntest du die vorher schon? Oder
Nein. Wie gesagt, nur einmalig, also einmal irgendwann The Killer gesehen, Ewigkeiten her, irgendwann halt zu meiner Jugendzeit. Und ja, das war auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung des Films aktuell. Auch mit dem Wissen, ja, was daraus ja alles entstanden ist und wie der zitiert wurde, etc., etc. Ja, also das als Gesamtpaket so nochmal zu sehen, das war schon echt mega.
Wie hast du den in der Reihenfolge der Filme hier gesehen? Weil ich habe den, glaube ich, als letztes gesehen.
Ja, ging mir genauso. Ich habe gestern Abend erst The Killer von 1989 gesehen. War also ein würdiger Abschluss für die Vorbereitung zu dieser Episode hier. Mehr als würdig.
Ja, spätestens danach hatte ich dann auch richtig Bock. Ich hatte morgens, bin ich aus Hamburg zurückgefahren, habe ich im Zug Once a Thief geguckt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah, heute Abend hast du jetzt aber richtig Bock auf The Killer jetzt als krönenden Abschluss. Und ja, das war er.
Ja, Mann.
Das war wirklich ein sehr, sehr gelungener Abschluss. Und auch, ich lese trotzdem nochmal vor, hat circa 2 Millionen US-Dollar gekostet, was 14 Millionen Hongkong-Dollar waren. Hat so, man weiß es nicht genau mit der Umrechnung, 2,3 bis 2,9 Millionen an den Kinokassen gemacht, war also auch eine zarte Plusrechnung, aber ich denke, der wird im hinten raus nochmal mehr gemacht haben, durch diesen Kultstatus, den er halt erlangen konnte. Wäre man da hierzulande früher schon einfacher dran gekommen, wäre der hier auch sicherlich durch die Decke gegangen. Ich find's ganz geil, weil das ist was mir lange gefehlt hat. Dieses Jagen nach so Perlen oder Uncut-Kram und diese Jagd nach dieser Taiwan-Langfassung war mal wieder sowas, womit ich mich so 2-3 Jahre beschäftigt habe und dann da auf dieses Hongkong Uncut und so gestoßen bin und da bestellt habe, weil ich war dann auch auf so einem Discord-Server, wo es genau um sowas ging.
Ah ja.
Wo es dann zum Beispiel auch, und wir hatten es eben, die City Cobra, davon gibt's ja auch eine unendlich viel längere Version, die mittlerweile irgendwelche Hobby-Cutter und Fans selber zusammenschneiden aus diversen Deleted Scenes, die allesamt grausam aussehen und alle hoffen, dass da irgendwann mal der Upscale oder die Restaurierung kommt, weil auch der Film, da fehlen irgendwie 40 bis 50 Minuten. Und hier war es endlich mal wieder so eine Jagd nach einer geilen Schnittfassung und die Jagd ist jetzt vorbei und ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass ich diesen Film so sehen konnte. Ja, was ein Brett. Kann man nicht anders sagen.
Hab ich auch so empfunden.
Ich würde sonst zu den Punkten schon kommen, wenn du da nichts mehr hast, weil ich kann...
Ja, ich hatte noch versucht herauszufinden, ob das mit Absicht war oder eben vielleicht tatsächlich ein kleiner Fehler, nur eine Kleinigkeit, als er da das Mädchen dann ins Krankenhaus fährt, fährt er halt an einem Schild vorbei. Ja, da steht Scared Heart Hospital und nicht Sacred Heart Hospital, wie man eher vielleicht vermuten könnte. Ob das jetzt irgendwie bewusst ein Joke war oder nicht, man wird es nicht rausfinden. Ja, genau. Muss ich aber schmunzeln.
Also, sonst wären sie ja auch in dem Hospital von Scrubs gelandet.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, geiles Ding. Ja. Aber ja. Ich werde da auch noch mal kurz was zu sagen an anderer Stelle.
Ja, auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Auch in der Fassung. IMDb hat eine 7,7, ein 82er Metascore, was ich für den Film echt stattlich finde. Mm. Und auf Letterboxd sind aber mehr Fanboys Gott sei Dank unterwegs. Da hat er nämlich eine schöne 4,1 und von mir kriegt er kurz und bündig eine 10.
Nicht schlecht. Höchste Punktzahl. Von mir 9,5. Ich bin da auf einer Wellenlänge wie Lee, der nämlich bei der Episode 350 auch diese Punkte vergeben hat, während Guess auch bei einer sehr guten 9 war für diesen Film.
Ja, da haben wir doch alle sehr viel Liebe für dieses Werk im Petto. Ich kann aber trotzdem an dieser Stelle einmal schon sagen, Hardboiled ist für mich trotzdem der beste John Woo-Film.
Ja, immer wenn ich an Choi und Fat, mein quasi Onkel, denke und jetzt der auch John Woo als mein Pseudo-Opa, ist auch bei mir Hardboiled immer an erster Stelle gedanklich. Auch obwohl ich jetzt The Killer nochmal deutlich geiler fand, als ich ihn irgendwie in Erinnerung hatte. Ja.
Ich kam von 7.
Ah, okay. Punkten. Ja, ich habe damals noch keine Punkte gelockt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja,
das ist schon eine krasse Aufwertung. Aber Gott sei Dank hat sich die Jagd gelohnt.
Ja, nicht schlecht.
Ja, war schon ein stattliches Geballer. Und
genau, apropos Jagd und Geballer.
Apropos Jagd und Geballer, bei stattlichem Geballer kommen wir nämlich zu unserer Top 3 und da haben wir uns heute mal wieder was etwas anderes überlegt. Auch da hätte es wieder naheliegendere Optionen gegeben. Was? Aber unsere Top 3 sind heute die geilsten Shootouts. Denn was könnte besser zu John Woo und Heroic Bloodshed passen, als die besten Shootouts zu küren? Und auch da, wie immer, musste ich echt nicht lange überlegen.
Aha.
Das ging relativ leicht von der Hand.
Bin ich total gespannt. Also, ich hatte einen Film sofort, als wir gesagt haben, okay, das ist Thema, hatte ich sofort einen Film in meinem Gehirn präsent. Das ist bei mir auch ja Platz 1. Bei den anderen hatte ich dann noch mal kurz überlegt und reflektiert, ja, wer ist vielleicht würdiger als der andere und warum. Ja, deswegen, ich bin einfach total gespannt, was du da...
Ich glaube, dass dein Platz 1 auch das ist, woran ich als erstes gedacht habe. Und den habe ich bewusst weggelassen, weil ich mir sicher bin, dass du den hast.
Ja, mal schauen, werden wir herausfinden.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Okay, dann steige ich
Jüngere,
mal.
Der Jüngere fängt an.
Ja, dann steige ich mal auf Platz 3 mit etwas ein, was offensichtlich, und zwar so doll offensichtlich, von John Woo oder auch von Walter Hill, der hat es in seinen Filmen auch meisterlich praktiziert, inspiriert ist, und das ist ein Film von Robert Rodriguez und das ist die Bar-Szene aus Desperado. So, da ist natürlich Antonio Banderas pisst die Leute ein wenig an, auch mit einem ein wunderbarer Witz, der dort erzählt wird, mit einem Typen, der in eine Bar pisst, den Tarantino selber erzählt. Und danach bricht die Hölle in dieser Bar los und es werden alle Gäste stehen auf, ziehen, knarren und Antonio Banderas ballert sich durch diese ganze Bar durch. Für mich eine sehr einprägende Schießerei gewesen, weil ich den so in der Abi-Zeit gesehen habe, häufiger mal, als dann gerade so dieser Tarantino-Rodriguez-Hype so ein bisschen losging, habe ich den halt am häufigsten gesehen. Und es geht auch schon wieder mit den Daumen los.
Ihr könnt es nicht sehen, ja, aber es ist ganz lustig.
Ja.
Dennis Rechner erkennt den Daumen, wenn er den hochhält und visualisiert ihn per...
Ja, wie ist das? Das ist MacBook, glaube ich. Ah. Ja, deswegen auf Platz 3 bei mir, Desperado, The Bar Scene.
Ja, die ist ja auch legendär, die Szene. Ich habe sie mir auch nochmal gegeben, weil die auch so, ja, gedanklich in die engere Auswahl bei mir kam. Und Alter, mir ist erst jetzt mit der Kürze zwischen diesem ganzen John Woo-Film und jetzt dem Desperado dieser Szene aufgefallen, Alter, wie stark er Robert Rodriguez dafür von John Woo beeinflusst wurde. Ja, wie da die Leute wegfliegen, das ist ja typisch markant für diese John Woo-Action. Da wird geballert. Und entweder fliegen die nach vorne durch eine Glasscheibe, was schon mal geil ist. Physisch eher oder biologisch eher fragwürdig, aber egal, kommt ja auf die Action drauf an. Aber wie sie vor allem auch wegfliegen, ja, mehrere Meter weit. Da habe ich mich auch bei The Killer halt gefragt, Alter, was, wie viele Leute haben sich da wahrscheinlich beim Dreh verletzt, weil, Alter, was da für Stunts zum Tragen kommen.
Ja, da waren Seile sehr präsent.
Ja.
Desperado war natürlich damals auch noch aus einem anderen Grund ein sehr gern gesehener Film, weil es halt eine Nacktszene von Selma Hayek gab.
Ja, stimmt. Ich habe den ja ewig nicht mehr gesehen. Wann zum Beispiel das letzte Mal? Ja. Na, siehst du, plan mal einen Film an bei dir. Pack mal beiseite. Ja. Hast du mal das, Anführungszeichen Original? Also, ich weiß gar nicht, ob es Debüt von Rodriguez war oder.
El Mariachi, ja. Das war ja so eine Trilogie. Da gab es ja auch dann Once Upon a Time in Mexiko
ja. Mit Johnny Depp.
Die müsste ich hier stehen haben. Ich wollte immer mal das Gericht kochen, was Johnny Depp geht ja in Once Upon a Time in Mexico, geht er ja immer durch die Küche raus und erschießt den Koch, wenn das Puerco Pibil zu gut war. So, und das wollte ich immer mal kochen. Und es gibt, und das ist bei Robert Rodriguez geil, wenn ihr die DVDs kauft, geht auf das Bonusmaterial, da ist immer die 10-Minute Cooking School drauf. Das heißt, er hat zum Beispiel bei Sin City macht er Breakfast-Tacos. Die hat er immer beim Schneiden sich nachts gemacht, wenn er den Film gecuttet hat. So, zieht euch das rein, das ist geil.
Lustig.
Ja.
Ja, ich hatte echt überlegt und hatte auch nochmal abgeglichen, ja, vorsichtig geguckt, weil da auch praktischerweise Videoschnipsel sind, gibt's ja diverse Seiten, ja, die besten Shootouts in Filmen. Und oft hatte sich überschnitten. Lustigerweise war auf keiner dieser Seiten der Film, den ich hier habe, der auch relativ schnell in meinem Kopf aufgeploppt ist, und zwar mit Bruce Willis. Ja, jetzt denkt ihr, ja, stirb langsam, wird viel rumgeballert. Ich mochte aber einfach Last Man Standing damals.
Ja, da haben wir Walter Hill.
Ja, genau. Auch ein richtig geiles Sounddesign. Ja, also diese tiefen Bässe, wenn rumgeballert wird. Und dann eben auch mit diesen damaligen Knarren und Maschinengewehren. Alter, mega. Möchte ich hier an dieser Stelle unbedingt erwähnen, weil der manchmal vergessen wird, der Film.
Ja, und auch da unfassbar krass von John Woo beeinflusst. Keine Magazine, da wird geballert, bis der Arzt kommt.
Ja, ja, genau. Es gibt supergeil. Einfach kein Ende bei den Magazinen. Ja. Endlos nee. Magazine, total praktisch.
Ja, und dann hat man natürlich noch Christopher Walken, den man aus dem Film, war der gut. Ich mag den Film sehr, sehr gerne.
Cool.
Richtig guter Pick. Ja, Platz 2 war für mich auch relativ schnell klar. Mhm. Weil ich das so oft gesehen habe, diese Szene, und zwar aus einem komplett anderen Kontext. Es gab früher für PCs immer ein Benchmark für die Grafik.
Oh ja. Mhm. Die guten Benchmarks hat man doch einmal im Monat mindestens nochmal durchgezogen, ja. Um zu gucken, ob man nochmal 3 Punkte auch rauflegen konnte, wenn man, keine Ahnung, irgendwie dann doch nochmal was aufräumen könnte im RAM oder wie auch immer.
Genau. Und in diesem Grafikbenchmark war immer eine computeranimierte Szene drin aus Matrix.
Mhm.
Und das ist die Lobby-Schießerei. Ich meine, okay, die ist auch in dem Film legendär, aber ich habe die so oft in den scheiß Benchmark gesehen. Und ja, da Keanu Reeves hat einfach 6000 Knarren unter Mantel, zerschießt die Soldaten in der ganzen Lobby samt der Pfeiler, wo überall Beton abplatzt, mit bekannten Moves, es wird noch gegunfoot, es gibt noch schöne Tritte von Trinity zu bestaunen, also da ist eine Menge drin, aber auch halt eine krasse Ballerei.
Die ist auch legendär. Auch die hatte ich bei mir in der näheren Auswahl, als wenn wir uns wieder abgestimmt hätten, ne? Ist nicht.
Ja, witzig.
Ich habe mir gedacht, ey, nachdem ich das jetzt gerade wieder so präsent hatte und mir auch nochmal ein paar andere Ballerszenen aus John Woo Film angeguckt habe, ja. Ey, das Ende von The Killer hat mir so viel Laune gemacht. Und das ist das, was ich vorhin meinte, ja. Das mit den Stunts und wieder geballert wird und auch nach und nach, nee, ich spoiler nicht, The Killer, ja. Endszene vom The Killer ist einfach mal auch eins der geilsten Shootouts der Filmgeschichte. Und weil wir hier über John Woo sprechen, der ja maßgeblich diverse Shootouts beeinflusst hat, natürlich auch beeinflusst wurde durch diverse Western, so ist nicht, die für mich dann manchmal schon ein bisschen altbacken sind. Ja, ich mag dann doch eben sehr viel Geballer und viel Blut und hohen Bodycount, und das bietet für mich The Killer hier total.
Ja, definitiv. Ja, er hat natürlich auch die härteren Western sicherlich gern gesehen, einen hat es ja eben schon erwähnt. Mir ist gerade noch so ein Honorable Mention eingefallen, der mir zwischendurch gar nicht eingefallen ist. In Stirb langsam 2 gibt es so eine Schießerei, als sie an dieses Terminal wollen, mit dem Modul, wo er mit diesem Techniker losgeht, wo dann gebaut wird. Die ist auch ziemlich geil, weil die hat mich ein bisschen an The Killer erinnert, weil da ja auch dieses Gerüst mit der Plane steht.
Ja,
und so.
Stimmt.
Das passt schon, ist auch schon eine ganz geile Hommage. Aber meine Nummer 1 ist etwas anderes. Und ja, es kann keine Top 3 Shootout-Liste geben ohne einen John Woo-Film. Es geht einfach nicht.
Ja.
Und bei mir ist es witzigerweise Hardboiled.
Jawohl.
Und bei mir ist es nicht das gesamte Krankenhaus, was ein einziger Shootout ist, sondern bei mir ist es die Anfangsszene im Teehaus.
Oh ja,
weil
ist
die,
auch geil.
Weil die, ich finde das Ende überragend in dem Krankenhaus, aber diese Teehaus-Szene hat halt auch noch einen emotionalen Wert und der bringt die Story ja erst komplett in Gang. Und die ist halt auch super geil choreografiert. Überall fliegt irgendwas in die Luft. Die Tische werden durcheinander gewirbelt. Irgendwo springt einer von A nach B und ballert dabei noch Vogelkäfige, wackeln und zerplatzen. Also da ist wirklich alles geboten. Und spätestens, als dann die Treppe runtergeht, wird es ja nochmal richtig irre. Also für mich eine überragend geile Szene.
Ja, cool, dass wir beide John Woo in unserer Top 3 haben.
Der muss da rein. Und es war für mich auch klar, dass es Hardboiled sein muss. Ich hatte gehofft, dass du den nicht dabei hast. Es ist sehr gut, dass du dann The Killer hattest.
Ja.
Und wenn du jetzt nicht den Platz 1 hast, den ich erwarte, dann muss ich gleich noch eine Honorable Mention droppen.
Dann bin ich mal gespannt. Was denkst du denn?
Ich denke, dass wir eine Szene sehen werden, wo Val Kilmer eine Skimaske trägt.
Ganz genau.
Oder eine Sägemaske.
Wir kennen uns dann doch einfach durch den Podcast zu gut, Dennis, oder sind halt einfach im Allgemeinen auf so einer Wellenlänge. Das war für mich damals, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, so krass. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film erneut sehe, löst diese Szene, diese Baller-Action in mir so eine Gänsehaut aus, weil die, und es passiert ehrlich gesagt gar nicht so oft leider, dass ich Gänsehaut bekomme beim Filme gucken. Der Film schafft es, weil die so für mich irgendwie authentisch ist und die Spannung in dem Film halt so klug durch Michael Mann als Regieführenden aufgebaut wurde. Die ist für mich so legendär, ja. Dennis hat schon richtig vermutet. Die Rede ist nämlich von Heat mit Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, etc., etc. Also wer da rumballert, alter Schwede. Und wie lange die geht, alter Schwede. Und auch hier das Sounddesign, oh Mann, also.
Ja.
Ich gucke den Film insgesamt total gerne. Ja, wenn der schrottig wäre, dann würde ich mir nur diese Szene angucken, aber ja.
Ist er nicht.
Zum Glück nicht. Ja, also nee. Heat muss sein. War auch bei vielen dieser Seiten, die ich erwähnt hatte, dann eben auch mit erwähnt oder dort sogar auf Platz 1. Bei mir war es dann, als ich überhaupt diese Seiten abgecheckt habe, gedanklich hat es sofort aufgeploppt. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, ey, müsst ihr unbedingt bitte nachholen.
Ja, definitiv. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Wenn ihr euch nur die Szene anguckt, von mir aus macht auch das, ist egal, aber das muss man gesehen haben.
Ja, also musst du nicht nachträglich erwähnen. Nee, aber ich würde gerne dann noch
das
was
wäre, das wäre eine Pflichterwähnung gewesen. Das geht nicht ohne, weil das ist schon.
Dann bin ich dir dankbar, dass du zurückgetreten bist, ja, von diesem Film, in der Vermutung, richtigen Vermutung, dass ich ihn bringe.
Ja, dann habe ich das ja gut gehabt, weil das war nämlich auch die erste Szene, die mir in den Kopf kam, weil die war so prägnant und es ist immer nur so prägnant, weil ich halt Val Kilmer mit dieser Maske sehe, wie er aus diesem Geldtransporter steigt. Ja, ich jedes Mal denke, mein Gott, ist das krass.
Ja.
Und ja, man kann sich natürlich noch in unendlich vielen anderen Szenen, man kann noch Django nennen, man kann noch, weiß ich nicht,
Magnificent
Seven. Also da gibt's ja eine ganze Menge, was man machen kann.
Aber mich würde halt auch interessieren, was euch als Zuhörenden als erster Film sofort in den Kopf kommt, wenn ihr an den besten Shootout irgendwie denkt.
Ja, und ich möchte das ganz unbedingt auch von Guess wissen. Weil ich, er hat ja für manche Western und sowas ja auch eine große Vorliebe und auch für 80s Action und Co.
Ja.
Von ihm interessiert mich das wirklich sehr.
Ja.
Das, weil ich glaube, er könnte ein Peckinpah drin haben.
Oh ja, verdient hätte er es ja.
Ja,
auch.
Natürlich, auf jeden Fall. Und da hat es ja John Woo sicherlich auch gesehen, weil Peckinpah war ja so der Erste, der so richtig hart noch mit reingegangen ist, zusammen mit den Italienern. Und da wäre ich gespannt. Also haut da gerne mal in die Kommentare, was da eure Lieblingsschusswechsel sind.
Mhm.
Da kommen eine ganze Menge in Frage. Da kannst du wirklich in den 60ern anfangen oder in den 50ern und bis Django Unchained und John Wick hochgehen. Shootouts gibt's satt. Lasst uns gerne mal wissen, wo da eure Präferenzen sind. Das war nämlich bei Godzilla auch schon sehr geil, dass da ein paar Leute reingeschrieben haben, was ihre Lieblings-Godzilla-Teile sind. Deswegen macht da gerne weiter. Das interessiert uns auf jeden Fall sehr.
Auf jeden Fall. Ja, also gut, dass du jetzt nicht nachreichen musstest mit Heat. Ich würde aber ganz gerne was nachreichen, was ich einfach die letzten Episoden vergessen habe. Oder zumindest die letzte. Oh Gott, ich bin so schlecht im Merken, was wir wann hatten. Ich hatte ja dann ein paar Tage, nachdem wir aufgenommen haben, JD's Revenge zu Ende geguckt. Ja?
Ah,
da würde ich, da würde ich gerne die Punkte nachreichen, damit wir vollständig sind in unserer Tabelle. Ich lag bei dem Film bei 5,5. Ja, jetzt hier offiziell dokumentiert.
Dann können wir ja klingeln oder schellen oder hupen.
Genau.
Wir könnten bald ein Einigungssample haben. Mr. Pink stellt da liebend gerne seine Lok zur Verfügung.
Mega. Die wollen wir haben, unbedingt.
Die Einigungslok.
Aber mit so einem mega langen Ton, bitte.
Ja, er hatte mir da schon was geschickt. Ich müsste, aber cool. Soll er am besten nochmal live Guests schicken oder Lee, damit die das samplen können.
Sehr gut.
Das wäre wunderbar.
Ja, vielen Dank an der Stelle schon mal. Cool.
Ja. Ja, das war unser Director Spotlight von John Woo fürs Erste. Ich würde nicht ausschließen, dass wir nicht nochmal einen Fuß in seinen Teich halten, weil der Mann hat ja schon noch ein paar andere Filme. Wir haben schon ein paar erwähnt, die durchaus auch nochmal eine Besprechung verdienen.
Ja, der Vollständigkeit halber sollten wir Better Tomorrow 1 und 3 bringen, finde ich. Ja. Hard-Boiled sollte unbedingt erwähnt werden.
Ja.
Und ja, vielleicht dann eben auch nochmal einen Sprung nach Hollywood. Ja, Da gibt's ja auch ein paar, die ganz gut
harte
sind.
Harte Ziele. Oder Face-Off. Ja. Oh, Face-Off. Oh.
Ja, Face-Off.
Ja. Ah, fuck, ey. Ja, okay, das könnte schon wieder aussehen. Das könnte schon wieder ein Dreiteiler werden.
Als wenn wir nicht genug Themen hätten. Mann, Mann, Mann.
Ja, wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben. Das wird nicht der letzte Regisseur sein, der hier ein Spotlight kriegen wird. Und wer die Banausen-Episode beim letzten Mal gehört hat, da hat Guest schon angeteased, dass in unserer nächsten Folge ein Herr zu Gast sein wird. Das habe ich in der nächsten Folge mit Lee, die rauskommt am nächsten Freitag, auch schon kurz angeteased. Aber da Guest den Namen schon genannt hat, können wir auch sagen, dass der liebe Erik bei uns zu Gast sein wird.
Ja. Yeah.
Und was wir da besprechen, das lassen wir nochmal in der Dunkelheit. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf skurriles und abseitiges Kino oder VHS-Gedöns freuen.
Jo. Ja, da freue ich mich auch schon sehr darauf.
Ja. Und ich finde, wir können es auch, weil wir, wenn wir rauskommen, ist auch schon Ende November. Der erste Advent ist übermorgen. Ich finde, man kann das schon mal anteasen, dass wir dieses Jahr.
Darauf? Du bist da wahrscheinlich besser aufgestellt als ich, aber ich dachte.
Boah, hab's da nicht so mit. Ich weiß, dass jetzt bald Totensonntag ist. Oder war? Keine Ahnung.
Der kommt jetzt erst noch. Und das dann immer erster Advent? Oh Gott, ich bin da auch keine Miete.
Der richtige Heide.
So, der 1. Dezember ist der erste Advent.
Achso, ja, dann sind wir schon eine Woche raus. Aber ich finde, man kann es trotzdem schon mal erwähnen, dass wir natürlich ein Weihnachtsspecial mit einem Jahresrückblick machen werden. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ihr kriegt zu Weihnachten Stoff von uns.
Auch da, klingt jetzt nach Schleimerei, aber ich freue mich da auch einfach mit dir zusammen die Themen durchzuackern. Den Scheiß zu gucken, ja, Scheiß in Anführungszeichen, manchmal nicht in Anführungszeichen.
Bei der Aufnahme werde ich definitiv einen Weihnachtspulli tragen und Kekse essen und einen heißen Kakao oder irgendwas trinken.
Sehr schön. Ich werde auch meinen Ugly Sweater mit Filmbezug anziehen und darunter,
der fehlt mir noch.
Und darunter ein T-Shirt mit eigentlich meiner Lieblingsfilmreihe, was ich richtig streberpaarmäßig im Doppelpack gekauft habe. Eins für mich, eins für Nathalie. Ja. Damit sie nicht weint, wenn ich das T-Shirt trage.
Das ist gut. Dann sind wir gespannt, was es dann ist. Wir werden es euch dann natürlich verraten. Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden musst?
Nö, war top wie immer. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an John Woo. Ja, rette deine Filmehre und bring noch was Besseres raus, bitte.
Ja, gerne was Originäres und nicht irgendein Remake von deinem eigenen Zeug, das hast du jetzt zweimal gemacht, das ist zweimal in eine Buchse gegangen. Bitte überleg dir was Neues und benutze bitte, bitte, bitte die guten alten VFX.
Ja.
Ja. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich schon mal bei allen. Die letzten Worte überlasse ich Dave. Danke fürs Zuhören. Guckt John Woo Filme. Macht es gut.
Auch von mir Dank. Und weil ich gehört habe, ich kann gerne mehr auf den Punkt kommen, dann mache ich das hier mit. Ciao.